Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, oh Wunder, in der Wildcard-Round am Wochenende spielen darf. Es ist Zeit für die Playoffs und das ist das zweite Jahr für die Dolphins in Folge. Und ich glaube, das ist ganz, ganz lange her, seitdem das passiert ist, Back-to-Back-Playoffs. Und das tatsächlich mit einem Second-Year-Head-Coach. Das heißt, Mike McDaniel, 2 Jahre, 2-mal die Playoffs. Mehr kann man sich im ersten Moment nicht wünschen, glaube ich. Und ja, über das andere sprechen wir dann im Verlauf der Folge. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin.
Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Wir reden über die News, also über ganz, ganz viele News sprechen wir, über ganz, ganz viele Spieler, weil das Buffalo-Spiel leider nicht nur verloren wurde. Kleiner Spoiler für die, die es vielleicht noch nicht geguckt haben. Aber ja, wir haben gegen die Bills verloren. Und wir sprechen über unseren Offensive Coordinator. Und warum, das erfahrt ihr in den News. Dann geht es zur Review zum Spiel gegen die Buffalo Bills, was jetzt nicht so erfreulich sein wird. Aber wir müssen das machen, weil wir machen das jede Woche. Und dann werden wir keine richtige Rückschau auf die Saison. Aber ich glaube, wir können in der Saison jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen, um vor den Playoffs zumindest das Bild vielleicht so ins richtige Licht zu rücken und die Saison einfach mal so ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen mehr Fleisch zuordnen oder Fleisch beifügen oder wie man es auch nennt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall einfach, dass man von dem Gefühl, was man aktuell hat, was vielleicht nicht das Beste ist, einfach die ganze Saison mal in Perspektive setzt. Und dann haben wir natürlich die Preview auf das Wildcard-Game bei den Kansas City Chiefs. Und ich sag euch, zieht euch warm an, weil natürlich wird das eine coole Folge, aber das Spiel bei den Chiefs wird auf jeden Fall sehr kalt. Und damit ihr euch jetzt nicht zu, damit euch jetzt nicht zu kalt wird, zu Kälte irgendwas wollte ich sagen, aber das ist jetzt schon wieder alles ein bisschen durcheinander. Entschuldigt das. Aber die Dolphins haben ein paar Spieler unter Vertrag genommen. Aber warum haben sie das gemacht? Und die Niederlage gegen die Bills wurde auch noch teuer mit Personal bezahlt. Jerome Baker, Cameron Goody und Andrew Van Ginkel sind out for season mit verschiedenen Verletzungen. Sie sind zum Teil während des Spiels ausgefallen und oder alle sind während des Spiels ausgefallen. Und das ist verdammt bitter. Ich meine, über Cameron Goody, das nehme ich jetzt mal vorweg. Ja, Special Teams auf jeden Fall. Und er war dann irgendwo unser Edge Nummer 5. Tut weh, weil wir so viele Verletzte haben. Aber ich glaube, das könnte man noch kompensieren. Thilo, Jerome Baker wird uns jetzt in den Playoffs fehlen. Wir hatten gehofft, dass er für die Playoffs wieder da ist. Jetzt musste er oder wollte er oder sollte er gegen die Bills ran und hat sich wieder verletzt. Haben wir ihn zu früh eingesetzt und wie schwer wiegt dieser Verlust?
Also die erste Frage können wir natürlich nicht beantworten. Ich hatte vor dem Spiel schon bei uns im Chat ja gesagt, ich würde lieber Spieler mehr schonen, weil ich glaube, ob wir jetzt die Bills zu Hause haben oder in Kansas City, gut, klar, mit dem Wetter ist das jetzt ein Faktor, aber so groß ist der Drop-off nicht. Und jetzt haben wir halt im Anführungsstrichen den Salat, haben 2 Starter, die wir gebraucht hätten mit AVG und Baker, in dem Spiel verloren. Das ist bitter und das können wir de facto irgendwann nicht mehr auffangen, denn jeder weiß, wir sind gerade auf Edge so derart gerupft, Cornerback kommt noch dazu, dass man da einem leider so ein bisschen Angst und Bange werden kann. Und Baker wäre, auch wenn er jetzt nicht der große Name mehr ist, trotzdem ein wichtiger Baustein gewesen, der uns definitiv geholfen hätte. AVG, nächster Punkt, ist, glaube ich, die größere Personalie, weil jetzt sieht das super dünn aus. Wir kommen gleich zu den Spielern, die wir da verpflichtet haben. Das kaschiert alles ein bisschen, aber an dem Stand der Saison, den wir jetzt befinden, kann man sowas nicht ausgleichen, wenn Edge 1, 2 und 3 auf IR sind, plus der vermeintlich zweitbeste Linebacker mit Baker dann plus Howard. Das ist einfach ein unfassbarer Aderlass. Das ist bitter. Und es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo es so ist. vielleicht muss man doch mal hinterfragen, warum das so ist. Und man kann es nicht einfach nur mit Pech erklären.
Ja, also mit Pech ist, ja, einerseits ist es Pech. Zum anderen muss man halt einfach schauen. Also manchmal hat man halt die Scheiße am Fuß und dann passiert sowas. Aber ja, ich weiß es nicht. Die Dolphins waren dieses Jahr ja gefühlt schon sehr, sehr konservativ. Ich bin gespannt, ob dort was passiert. Ich meine, wir hatten die Diskussion, glaube ich, auch in der letzten Offseason schon, ob irgendwas im Athletic-Staff gemacht wird oder nicht. Die Dolphins haben eigentlich alle guten Voraussetzungen dort mit den mit dem Medical Center, was sie dort haben. Und ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu eigentlich nichts mehr sagen, weil es ist ja, es ist einfach ganz, 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 ganz komisch und ist natürlich super, super bitter, dass solche Spieler dann ausfallen, die ja natürlich ja wichtig sind fürs Team. Gerade für Andrew van Ginkel jetzt noch bitterer. Er muss mal gucken, wie er von der Verletzung wiederkommt, weil er hat nur einen Einjahresvertrag. Wird es sein Paycheck sozusagen ein bisschen verringern? Ich gehe da leider davon aus. Also muss man mal sehen, wie sehr, aber das ist eine Frage für die Zukunft. Fehlen werden uns diese Spieler in jedem Fall.
Und ist halt auch die Frage, Entschuldigung, ob wir beide überhaupt nochmal wiedersehen, ne? Also, wie gesagt, AVG hat keinen Vertrag. Cap nächstes Jahr kommen wir bestimmt nochmal in der Offseason genug drauf, ob wir ihn bezahlen können. Und Baker ist halt einer der Spieler, wo wir ein bisschen was sparen können, damit ein Cut-Kandidat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt immer umso bitterer, wenn so, ja, so Sachen dann so zu Ende gehen, weil es sind beide Spieler, die Dolphins selber gedraftet haben. Du versuchst solche Spieler natürlich immer zu halten, aber ja, manchmal funktioniert es halt nicht mehr, aus verschiedensten Gründen. Und hier ist es besonders bitter, weil, ja, aus Cap-Gründen und jetzt mit den Verletzungen. Aber du hast es schon richtig gesagt, da werden wir in Offseason wahrscheinlich das ein oder andere hoch und runter diskutieren. Wen wir auf jeden Fall schon mal jetzt unter Vertrag genommen haben. Und das war jetzt eine ganze Welle an Veterans. Zum einen haben wir Melvin Ingram in das aktive Roster geholt. Aber wir haben auch Edge Defender Justin Houston und Linebacker Bruce Irvin unter Vertrag genommen. Über wen möchtest du denn sprechen, Thilo? Oder über wen möchtest du als erstes sprechen?
Und Malik Reed nicht zu vergessen, ne? Den haben wir auch noch.
Ja, geholt. den hätte ich auch so, noch, aber.
Den hätte ich nämlich als erstes genommen.
Okay, dann sprechen wir über Malik Reed, der jüngste von denen, tatsächlich mit seinen 27 Jahren.
Ja, weil ich glaube tatsächlich, der hat ja nur eine gewisse Vic Fangio-Erfahrung plus Dolphins-Vorgeschichte, dass der tatsächlich der sein kann, der uns noch am größten weiterhilft. Abgesehen von Ingram natürlich, da wissen wir, was wir haben. Das ist grundsolide und das ist ja auch, der ist ja schon ein bisschen länger da, was gut ist. Ich hoffe, dass Malik Reed das so ein bisschen auffangen kann. Und die anderen beiden, naja, wir haben was gemacht, das ist immer gut. Besser als nichts zu tun. Besser wäre, wir hätten nichts machen müssen. Wir haben was gemacht, weil unsere Verletzungen einfach so exorbitant sind, dass man es nicht auffangen kann. Aber ich glaube, Malik Reed, von dem können wir ein bisschen was erwarten. Und dann Justin Houston, ich weiß gar nicht, hat er dieses Jahr schon Snap gespielt? Ich glaube nicht, ne?
Ja, natürlich hat er, der hat dieses Jahr 177 Snaps gespielt. Okay. Der hat bei den Panthers gespielt bis Woche 8 und wurde nach Woche 8 entlassen. Der war sogar Starter bei den Panthers. Und ich meine, gut, das sind die Panthers, ja. Aber immerhin ein Sack in 100 Pass-Rush-Snaps und 10 Pressure. Also das war jetzt eher okayisch, als dass da Bäume ausgerissen wurden. Aber ja, er wird das Spiel spielen. Da ist er noch 34, wenn wir in den Super Bowl einziehen sollten und er noch dabei ist, wäre er 35. Also es ist, ja, er hat eine sehr, sehr lange Historie. Und ich meine, was da vielleicht zum Tragen kommen könnte, er hat eine sehr, sehr lange Kansas City Chiefs-Historie. Er wurde damals in der dritten Runde 2011 gedraftet und ja, hat bis 2001, schließlich 2018, bei den Chiefs gespielt und ist dann über die Colts zu den Ravens bei den Panthers gelandet und jetzt eben bei den Dolphins. Also der steht mehr oder weniger im Saft und Bruce Irvin tatsächlich, der Dritte im Bunde, hat dieses Jahr auch schon Spiele gespielt. Jetzt gegen Ende der Saison war er bei den Lions, hat dort 42 Snaps gespielt, auch ein Sack in 34 Pass-Rush-Snaps, 5 Pressure. Also ein bisschen effizienter, aber ja, das muss man jetzt so ein bisschen auch im Kontext sich anschauen, weil bei den Lions ja auch so einen gewissen Aiden Hutchinson rumläuft, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also da ist es als Komplementär-Pass-Rusher, also der Pass-Rusher auf der anderen Seite, ist es da nicht so einfach. Oder nee, ist es da einfacher so, das wollte ich sagen. Also du bekommst natürlich nicht so viel Attention. Der gute Mann, der hat tatsächlich am 11., also dann an dem die Tag, an dem die Folge rauskommt, hat der gute Mann Geburtstag und wird 37 Jahre alt. Glückwünsche gehen auf jeden Fall raus. Und der ist seit 2012 in der Liga, damals First-Round-Pick gewesen bei den Seahawks. Ja, ich meine, ich finde es gut, dass man auf jeden Fall direkt viel reagiert hat und jetzt einfach testet, wen holt man, wen kann man welche Sachen ausarbeiten lassen oder eben wen kann man wo spielen lassen. Und ich glaube, es wird nachher eine ultra krasse Rotation werden. Einfach, weil wir diese Spieler haben mit viel Erfahrung und dann, die können das dann halt ein bisschen einfacher umsetzen als jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein 25-jähriger oder 24-jähriger Undrafted Free Agent oder so, oder ein Siebtrund-Pick, der jetzt irgendwie in der Liga rumgeistert oder halt irgendeinen anderen Practice-Squad rumsitzt. Und dementsprechend, ja, also es ist mutig, beziehungsweise es ist so ein bisschen nicht mutig, es ist so ein bisschen die letzte Hoffnung, wenn man das so beschreiben möchte, weil, ja, wir spielen quasi mit mindestens einem, ich würde fast sagen, dass zwei von diesen drei Spielern am Wochenende zum Einsatz kommen. Und das willst du nicht. Du willst nicht vor dem Playoff-Spiel, dass du dir noch zwei Rotational-Spieler von der Free-Agent-Liste holen musst. Das willst du nicht. Und das zeigt so ein bisschen natürlich das Verletzungspech der Miami Dolphins. Und ja, es war dann in der Gänze ist es schon irgendwo Pech, weil ja, es ist bitter. Wir haben diese Woche auch so ein bisschen hin und her geschrieben, wer denn überhaupt irgendwie die ganze Saison durchgespielt hat. Da sind wir tatsächlich auf Tour gekommen. Also das war schon mal sehr, sehr positiv. War tatsächlich eine meiner Bold Predictions, dass Tour die ganze Saison durchspielt, also die ganze Regular Season zumindest. Ja, das ist zumindest erfolgreich ausgegangen. Aber ansonsten ist es halt echt, echt mau. Gerade in der Defense haben wir irgendwie außer Zach Zieler und Christian Wilkins keinen, der mal nicht ausgesetzt hat. Und in der Offense ist es ansonsten auch nur Alec Ingold gewesen. Und das ist halt, wenn du 12 verschiedene Starting O-Lines hast in 17 Spielen, das ist absurd. Also das ist einfach schade. Und die Dolphins standen, glaube ich, offensiv keinen Snap mit ihrer kompletten Offense, wie sie geplant war auf dem Platz, und ähnlich gilt es der Defense. Und das hat kein Team, vielleicht, aber zumindest, dass die ganze Offense und 10 Snaps spielt oder so, nee, gar keine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen bitter, aber Verletzungen passieren, aber in der Extreme bei den Dolphins, da muss man zumindest anmerken, und wir werden es ja in der Preview auch wahrscheinlich ein, zweimal hören. Wieso, weshalb, warum? Gut, dann haben wir noch eine, ja, aus Dolphins Sicht kann das ärgerlich werden, aber für unseren OC ist das grundsätzlich erstmal eine schöne Sache. Und zwar ist unser Offensive Coordinator Frank Smith bei den Carolina Panthers zum Jobinterview für den Head Coach Posten eingeladen. Wir haben dort schon mal eine Frage gekriegt, wie wir das finden und so weiter und so fort. Eine Sache, die dabei aufkam, war der sogenannte Compensatory Pick. Sollte Frank Smith die Franchise verlassen, werden wir für Frank Smith keinen Compensatory Pick bekommen, weil Compensatory Picks gibt es nur für Coaches aus einer ethnischen Minderheit. Und jetzt wundert man sich ja, wieso Mike McDaniel? Mike McDaniel ist eben der Sohn eines, ich glaube, der Vater war ein POC, People of Color, oder Person of Color. Und dementsprechend, ja, gab es deswegen aufgrund dieser ganzen Geschichte einfach einen Compensatory Pick für die 49ers, für Mike McDaniel, aber Frank Smith, dafür werden wir keinen Compensatory Pick bekommen. Die Panthers, wenn sie zum Beispiel jetzt Raheem Morris, der auch eingeladen ist, der Defensive Coordinator der Rams, wenn der den Job bekommen würde, dann würden die Rams zum Beispiel einen Compensatory Pick bekommen. Das soll dazu nur gesagt sein. Thilo, wie wahrscheinlich hältst du es, dass Frank Smith einen Headcoach-Posten in diesem Circle bekommt?
Stand heute relativ unwahrscheinlich. Das ist natürlich unfassbare Kaffeesatzleserei. Ich glaube, das Ganze oder der ganze Drehkreis, der ganze Zinnober, das ganze Drehen der Headcoach-Posten, das geht erst los. Mike Rabel war jetzt der erste wirklich große Name, wo man es hätte es nicht erwartet. Ich glaube, der wird jetzt auch wahrscheinlich direkt viele Anfragen kriegen und dann haben wir immer noch natürlich New England vor der Brust. Wenn da Bill Belichick geht, dann wird sich da auch unfassbar viel drehen und ich glaube, Frank Smith hat gezeigt, dass er was kann. Es kommt immer darauf an, wie er sich dann in Interviews macht. Ich meine, ein McDaniel saß auch hinter Shanahan und die ganze Welt hat eigentlich gesagt, so, ja, das ist Shanahan, der macht das Team, der ist dafür verantwortlich und McDaniel, der ist da so dabei und er hat gezeigt, dass es nicht so ist. Bei Frank Smith wissen wir das nicht, wie er sich Interviews auch gibt. Ich glaube aber tatsächlich, er ist nicht der Top-Name und er wird auch noch im Laufe des Prozesses ein bisschen weiter nach hinten rutschen. Da gibt es einfach die offensichtlichen Namen, Ben Johnson, Mike Rabel, jetzt Harbo natürlich, da bist du größer drin, aber ich glaube, der hat jetzt Michigan einmal alles gewonnen, was er gewinnen kann und damit wird er da wahrscheinlich auch abtreten. Dann gibt es immer noch so ein paar Dark Horses, aber ich glaube, Frank Smith, so große Sorgen sollten wir uns nicht machen. Und dann ist das, was wir, glaube ich, immer gesagt haben, wir haben endlich einen offensiven Headcoach, der eh größte Zeit das Playcalling übernimmt. Dafür ist McDaniel da. Das wäre immer schlimmer gewesen. Wir können uns zurückerinnern, wenn wir einen defensiven Headcoach haben und dann geht der OC, dann ist da mit größeren Verlusten in Anführungsstrichen zu rechnen als so rum. Aber Stand heute, glaube ich, gibt es Kandidaten, die auch bei den Panthers, weil es ist nun mal ein NFL-Job, da gibt es nur 32 von. Und auch wenn man sagt, die Panthers sind jetzt nicht so attraktiv, es ist immer noch ein sehr attraktiver Job. Und ich glaube, da wird sich wahrscheinlich jemand finden. Es ist Stand heute auch nur ein Interview. Wenn dann irgendwann das zweite, das dritte, das vierte kommt, dann können wir vielleicht langsam ein bisschen nervöser werden. Aber Stand heute sollten wir uns erstmal auf die Bills konzentrieren. Auf die Chiefs konzentrieren. Und Frank Smith ist in unserem Off-Season-Circle, ich glaube, das kleinste Problem. Da kriegen wir größere noch, leider.
Ja, das, da würde ich tatsächlich mitgehen und ja, mit Jim Harbaugh muss man mal sehen. Mir geht das ganze Genülle von dem einfach tierisch auf den Nerven. Das ist, ja, ich meine, ich kann sowieso kein gutes Haar an ihm lassen, weil er bei Michigan Trainer ist und ich am Badger Sam bin. Geht mir sowieso auf den Nülle, der Dude, aber ja, natürlich wird der, ich denke zumindest, ja, den Shot machen diesmal, weil er eben jetzt die Trophy gewonnen hat, die Natty, und ja, vielleicht gewinnt sein Bruder wieder den Super Bowl. Das wäre auch verrückt, wenn die beiden Brüder einfach, ja, ich habe die Natty gewonnen, ja, super, ich habe den Super Bowl gewonnen. Ganz wilde Geschichte. Aber das werden wir sehen, ob das wirklich so weit kommt. Ja, das haben wir dann durch. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass er in diesem Circle irgendwie was bekommt. Ich bin gespannt, ob Bill Belichick wirklich geht oder ob er getradet wird. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Da werden wir mal sehen, wie es dann aussieht. Aber da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, wenn irgendwas ist, weil wir ja im Prinzip die Division Rivalen und dann können wir halt in der regulären Folge da einfach drüber sprechen. Grundsätzlich, wenn ihr schon Fragen habt Richtung Offseason, dann könnt ihr die natürlich schon mal gerne loswerden, weil wir ja nicht mehr so viele Wochen haben, bis es zum Super Bowl geht und dann ist sowieso Ende für die Saison. Wenn wir so weit kommen, da dürfen wir jetzt mal gespannt drauf sein, ob wir so weit kommen. Aber wenn ihr da schon Fragen habt, lasst sie gerne raus. Ich denke, Tour, solange jetzt kein großer Vertrag auf einmal kommt, wird sowieso Thema werden, aber natürlich auch alles andere könnt ihr uns gerne fragen hinsichtlich der Free Agency Draft, alles, was ihr möchtet. Gut, damit haben wir die Vorsprache sozusagen abgeschlossen und müssen uns jetzt der 21-14 Niederlage der Miami Dolphins zu Hause gegen die Buffalo Bills stellen. Man führte bis zum letzten Viertel tatsächlich mit 14-7 und dann brach man etwas ein. Boah, war ernüchternd am Ende. Josh Allen war der Spieler mit den meisten Rushing Yards tatsächlich auch im ganzen Spiel, was noch mal mehr nervt. Aber ich denke, irgendwann war das leider nicht mehr zu covern. Aber da soll mir doch jetzt Thilo mal einfach erzählen, was du gesehen hast, wie du es gesehen hast und was für Schlüsse du aus diesem Spiel ziehst.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, dass ich bin in das Spiel reingegangen und hatte schon gar nicht so viele Erwartungen, was für mich neben dem Sportlichen das Bitterste ist. Ich bin so ein bisschen aus dem Fußball, komme ich von früher, und ich kann es überhaupt nicht verstehen, was da in Miami los war. Also ich glaube, die billigsten Karten wurden auf dem Schwarzmarkt für um die $600 und noch mehr verkauft. Das war gefühlt ein Auswärtsspiel. Und das ist sowas, was ich in Miami und in anderen amerikanischen Städten ganz fürchterlich finde. Also
ja, aber das ist tatsächlich, und das kann man halt auch einfach erklären. Ich meine, wir hatten die Diskussion ja mit David auch letzte Woche hier an der gleichen Stelle. Und dementsprechend ist das ja zu erklären, weil die Dolphins halt einfach eine große Stadt sind, wo es so viel anderes gibt. Und du hast halt gewisse Städte, Green Bay, ja, Kansas City.
Da kriegt man aber jetzt noch für $60 Karten.
Ja, das ist halt krass, ne? Das ist richtig krass. Also, aber
ich glaube, $66 habe ich gesehen.
Ich glaube, das liegt an mehreren Sachen. Mm. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die Dolphins sind zwar nur, da kommen wir später natürlich, nur aktuell, ich glaube, 4 Punkte als Underdog, nur ein 4 Punkte Underdog. Für mich ist das ein bisschen mehr. Und das, es soll halt minus 11 Grad werden oder sowas, also Celsius. Absurd kalt. Und deswegen, glaube ich, wollen sich das viele nicht antun. Und es kann ein super geiles Spiel werden, aber vielleicht gibt es auch attraktivere Dinge abends zu tun, weil es ja eben auch das Abendspiel ist. Aber da schauen wir mal. Und ich verstehe es, aber es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es erwartet hatte. Es war so ungefähr ein 70-30-Split, also 70% Dolphins, 30% Bills-Fans, wenn man den Beatwritern der Dolphins so ein bisschen Glauben schenken darf. So, ja,
ich wollte nur gesagt haben. Ja, ich finde das wirklich einfach nur unfassbar schade, so, das wollte ich ja mal gesagt haben. Und das, klar, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Es ist ja auch kein Phänomen, was in Miami jetzt aufkommt. Das ist ein amerikanisches Phänomen in vielen Städten so. Schade finde ich es trotzdem, dass in so einem Spiel es dann doch so viele gibt, die sagen, ich verkaufe meine Karte hier was Besseres vor, dann gebt den Karten lieber Dolphins-Fans als welchen anderen. Aber das dazu. Zum Spiel, ja. Ich glaube, aus Dolphins Sicht war das Spiel in der ersten Halbzeit gerade defensiv besser, als ich es erwartet hätte. Gerade mit unseren Ausfällen, die wir da hatten, hat man es geschafft, den Josh Allen hervorzuzaubern, der nun bei Gott kein MVP ist. Ich meine, die Interceptions, die der in der ersten Halbzeit da geworfen hat, die waren auch hanebüchen. Zweite Halbzeit hat Tour das leider übernommen. Das war so ein bisschen schade. Und dann geht man in eine Halbzeit, führt gefühlt in einem Spiel, wo es so, aus meiner Sicht, das war so auf beiden Seiten weder Fisch noch Fleisch. Also fehleranfällig, aber dann auch hatte man mal seine Big Plays. Es ging relativ viel über den Boden und dann wieder nicht. Also da waren die Big Plays auf dem Boden, waren da, dann ging das Run Game gar nicht voran. Und dann plätscherte das so irgendwie vor sich hin. Und in der zweiten Halbzeit hat man aus irgendeinem Grund den offensiven Faden dann völlig verloren. Ich kann mir nicht erklären, ob das nur daran lag, dass man das irgendwie verwalten wollte, ob McDaniel Angst vor der eigenen Courage hatte. Der Punt-Return da, sowas Dämliches, hat uns dann irgendwie das Genick gebrochen. Und dann am Ende tatsächlich muss man in dem Punkt, wir waren beim Titans-Spieler schon, muss man über Tua und die Offensive sprechen. Wir hatten noch gut 2 Minuten auf der Uhr und diese letzte Interception, pff, also man hätte zumindest noch mal offensiv rankommen können, aber das ist auch ein Spiegelbild der gesamten zweiten Halbzeit und nicht nur derer, sondern irgendwie der Saison. Gegen Mannschaften, die dann gegen uns aggressiv verteidigen, wurde es schwer. Und leider war das in dem Spiel auch so. Also die Defensive hat besser performt, wenn man die Ausfälle nimmt, dann war das mehr als gut. Also ich glaube, mit einer annähernden Defensive, die vielleicht bei 80-90% ist, mit einem Edge-Rusher mehr und Howard von Anfang an, dann glaube ich, gewinnen wir das Ding vielleicht sogar. Aber defensiv ist man leider so gerupft gewesen, dass auch ein Josh Allen dann in der zweiten Halbzeit uns halt 14 Punkte einschenkt, plus ein blöder Special-Team-Touchdown. Und wir konnten da leider offensiv nicht mehr gegenhalten. Das ist in einer Richtung schade. Auf der anderen Seite muss man daraus schon auch mit Hinblick auf die nächste Saison überlegen, woran liegt das? Denn das ist ja nicht das erste Mal. Also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich hatte spätestens nach dem Punt, das war glaube ich Mitte des vierten Quarters, wo es wieder Three and Out war, hatte ich nicht das Gefühl, dass es noch irgendwas wird. Ich meine, wie ging dir das?
Ja, also ich war eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, okay, nö, also eigentlich geht noch was. Ich fand, wir sind halt irgendwie unglücklich. Ich glaube, es war der, was dieser zweite Drive, wo wir dann auf einmal, war das zweite und 100 hatten? So wegen den 10 Strafen, die wir da hintereinander gekriegt haben und der Drive dann auch kaputt war. Oder war es gleich der erste? Ich weiß es gar nicht. Aber ja, das war, also ich muss sagen, ich hatte immer noch, vielleicht war es auch die Hoffnung, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, nee, das geht gar nicht. Das muss ich sagen. Also, ja, ich verstehe, wie man dann zu dem Gefühl kommen kann, dass halt, okay, nee, irgendwie, dann soll es heute nicht sein. Aber, dass ich jetzt sagen würde, dass also ich war mir sicher, dass da nichts geht, würde ich jetzt von meiner Warte aus nicht unterschreiben.
Ja, also, sicher war ich mir auch nicht, weil die Defensive hat ja gehalten und Allen hat ja auch viel Druck bekommen und auch Mist gemacht, ne, muss man ja auch sagen. Aber das war halt irgendwie nicht das, was ich mir erhofft hätte, tatsächlich gerade offensiv. Defensiv, alles gut, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mit den Ausfällen und die Bills sind eine super Offense, war das super. Offensiv, finde ich, hatten wir selten einen wirklichen Zugriff. Das Run-Game war so extrem up and down, fand ich. Also man hatte irgendwie das Gefühl, mal klickt es, dann macht A-Chain auch ein schönes Big Play. Liegt es nur daran, dass Mostert gefehlt hat, so dass das zu viel Last auf A-Chain war? Ich weiß es nicht. Und dann gab es halt wieder Plays, wo gar nichts ging. Und das waren halt zu viele. Also wir hatten zu viele Drives, die einfach ganz schnell beendet waren. Und dann irgendwann bricht halt auch die Defense ein. Sie ist nicht richtig eingebrochen, aber sie hat halt auch mal Punkte gelassen, was völlig okay ist. Und ja, wir hätten da offensiv vielleicht den berühmten Plan B haben sollen, den ich so nicht gesehen habe, leider.
Ja, doch. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also, wenn ich jetzt zur Offense, wenn wir jetzt gerade über die Offense sprechen, es gibt einen Plan B. Das Problem ist, dass Mike McDaniel Plan B auspackt, bevor Plan A am Ende ist. Und zwar hat er in seiner Pressekonferenz, hat er das auch schön beschrieben. Und zwar haben die Dolphins in der zweiten Halbzeit mehr Single High gesehen. Und ich meine, die Drives der Dolphins bis auf den letzten Drive, ich glaube, die Dolphins haben fast, ja, die hätten sogar Minus-Yards gehabt, wenn diese 23 Yards und dann die Interception von Tua, aber drei Plays für 9 Yards. Das waren halt, das war ja super, ein paar Zentimeter, die zum First Down gefehlt haben von Berrios. Dann dieses, was ich gerade gesagt habe, den zweiten Drive, den wir mit minus 27 Yards beendet haben. Dann drei Plays 1 Yards, drei Plays 3 Yards. So. Das war die zweite Halbzeit und dann gab es halt den letzten Drive, wo wir noch die Chance gehabt hätten, das Spiel zu drehen, aber dann Tua die Interception geworfen hat. Was man sagen muss, wenn ich mir jetzt die erste Halbzeit angucke, der erste Drive waren 5 Plays 19 Yards, dann gab's diese tiefe Interception. Ja, kannst du werfen, finde ich gar nicht verwerflich. weil irgendwo, das war dann irgendwie an der 15-Yard-Linie, so, gib dem mal die Chance und dann schauen wir mal. Dann hatten wir 6 Plays für 51 Yards, dann die 2 Touchdown-Drives, einmal 11 Plays mit 80 Yards und 9 Plays mit 75 Yards. Das war souverän. Und du hast das Laufspiel angesprochen. Und Mike McDaniel sagt, ja, die haben mehr Single High gespielt, weil die Box zugestellt haben. Deswegen haben wir was anderes, deswegen haben wir geworfen. Grundsätzlich eine logische und gute Idee, aber du lässt dir von der gegnerischen Defense, wenn die Box zustellen. Und das passiert den Dolphins nicht wirklich viel. Ich glaube, das sind so 12 oder 13%, die Dolphins gegen Heavy Boxes spielen. Die 49ers mit Christian McCaffrey haben da über 35% gegen sich. Also das nur mal so als Gegenbeispiel. Das sind so die am meisten gegen sich haben mit Heavy Boxen. Also 8 Spieler oder mehr innerhalb der Box, also zwischen den Tackles. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Mike McDaniel sagt, oh ja, ich sehe Single High und jetzt werfen wir den Ball nur noch. Weil das führt dazu, dass sie die Box zustellen, dir diesen Look geben, wissen, dass du wirfst, und natürlich können die Chiefs das im nächsten Spiel vermutlich nicht so machen, weil Jalen Waddle nicht dabei war. Und das heißt, du musst ja Jalen Waddle quasi die gleiche Aufmerksamkeit geben wie einem Tyreek Hill, der dann auch diesen Ball ja nicht gedroppt hat, sondern der war einfach super, super herausgeschlagen. Das ist einfach so, war ein gutes Defensive Play. Und ja, dann darfst du ja aber nicht diktieren lassen, dass die einfach Tyreek Hill mit, also doublen auf jeden Fall, und du sagst, ja, okay, dann werfen wir halt zu anderen Spielern, weil wir sehen ja Single High. Nein, du musst trotzdem weiter den Ball laufen, weil das war erfolgreich. Ich dachte so in der ersten Halbzeit, zur Halbzeit dachte ich, ja, okay, cool, wir führen, und wir haben herausgefunden, wie wir den Ball bewegen, nicht die Bills bewegen. Und ja, du hattest natürlich zweimal mehr oder weniger, oder ja, das eine Play war von Allen nicht gut und das andere war ein Fourth Down Play, so okay. Ja, du hattest in der Red Zone ein bisschen Glück, aber du führst, und warum solltest du dann nicht einfach versuchen, da weiterzumachen? Gerade wenn du die Bills im ersten Drive bei 19 Yards hält in der zweiten Halbzeit und dann den Ball bekommst. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Ich meine, klar, dann hast du dieses Pech, dass es nicht ganz klappt mit dem First Down. Du liegst vorne und dann spielst den Ball raus. Aber dann hast du auf der anderen Seite dieses krasse Turnover von Christian Wilkins und kannst daraus offensiv aber wieder keinen Profit schlagen. Ja, und das ist doch das, was einfach so richtig, richtig, richtig bitter ist. Und ja, also für mich ist das so ein Thema mit Mike McDaniel, wo er einfach dran wachsen muss. Und das ist ein Problem bei jungen Headcoaches, die als der Rookie-Headcoaches. Das ist immer mit diesem Schmerz verbunden. Aber da müssen wir drüber stehen. Ja, weil wir müssen auch mal sehen, dass uns dieser Headcoach zweimal hintereinander in die Playoffs geführt haben. Und er muss jetzt einfach mehr Wege finden zu gewinnen. Und nicht einfach, ja, die machen jetzt was gegen Plan A, aber wir wissen gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Vielleicht können wir auch gegen Plan A immer noch gegen das, was die sich jetzt überlegt haben, trotzdem durchziehen. Ja, und das ist was ich nicht verstehe. Und natürlich wäre das mit Jalen Waddle vielleicht nicht passiert, weil dann ist es schwierig, Heavy Box zu spielen, weil gegen Reek und gegen Waddle die in Double zu nehmen, funktioniert halt, dann hast du keinen anderen mehr, wenn du dann noch eine Heavy Box spielst, beziehungsweise das funktioniert nicht, weil du halt 8 Spieler in der Box hast. Ja, 8 Spieler in der Box, plus 3 sind 11, das heißt, du doubles ein und einen hast du dann im Single Coverage und das willst du nicht. Also in Man-to-Man, das funktioniert nicht. Und dementsprechend ist das hinsichtlich der Offense so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist. Wir konnten den Ball bewegen und dann ist es halt am Ende wieder, du hast es angesprochen, wir hatten diesen letzten Drive. Wir hatten diesen letzten Drive gegen die Chiefs. Wir hatten diesen letzten Drive gegen die Vikings. Gegen die Titans. Ja. Und wir hatten den letzten Drive gegen die Cowboys und dann jetzt gegen die Bills. Ja, also da ist eine Quote von 1-4 und das ist zu wenig. Ja, und das kann ich nicht alles Mike McDaniel anhaften. Dazu gehört auch Tour. Ja, und ja, es gab mal einen Drop und es gab Miscommunication. Aber da muss Tua besser werden. Weil auf diese Drives kommt es nachher an. Das sind diese Drives, wo ein Tom Brady immer wusste, wo er sich zum Beispiel auf den Rob Gronkowski verlassen konnte. Wo ein Patrick Mahomes sich auch auf den Tyreek Hill, aber auch auf den Travis Kelce verlassen kann. Das sind diese Drives, wo es wirklich Big Money, wo es darauf ankommt. Und die Dolphins haben mehr als diese eine Waffe. Die Dolphins haben so viele Möglichkeiten und man nutzt es nicht. Und da muss Tua einfach besser werden, weil auch dieser Ball, den er da zum Schluss, das, oh, come on, das kann er besser, das muss er besser zeigen. Und das ist eben das Problem, würde ich sagen, was die Dolphins einfach haben. Also die Dolphins kommen dann raus und schaffen es nicht, diese Spiele zu beenden. Und ich meine, das ganze Spiel ist sowieso auch dann nur noch heiß geworden, weil wir diesen Punt-Return-Touchdown bekommen. Ich glaube, ohne diesen Punt-Return-Touchdown wird Josh Allen auch nicht diesen Touchdown-Drive zusammenbasteln. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. Aber das ist nun mal passiert und unsere Special Teams. Da bin ich auch gespannt. Thilo, kannst du ja gleich noch mal was zu sagen? Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir einen neuen Special Teams-Koordinator zur nächsten Saison bekommen. Weil das war ganz, ganz mau. Also Dolphins sind eines der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste Team auf Special Teams. Und da sind wir es noch zum Teil zu verdanken, dass Sanders einfach ein bisschen seinen Groove wiedergefunden hat in den letzten Wochen und einfach wieder der Alte ist. Das war für mich zu wenig. Also vor der Halbzeit dachte ich, oder mit der Halbzeit dachte ich, cool, das kann ja wirklich echt funktionieren. Und dann war es wieder eine Bauchlandung. Und das war nicht schön. Das würde ich zu offen sagen. Du kannst gerne zu Special Teams und Defense dann nochmal ausholen.
Ja, Special Teams kann ich nur unterschreiben. Also das passiert leider, das darf aber nicht passieren, noch in so einer Situation nicht. Und du hast es über die Saison angesprochen, das war jetzt nicht mal ein einmaliger Ausrutscher. Also Special Team kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was passiert. Bevor wir zur Defense kommen, vielleicht mal so eine kleine ketzerische Frage. Glaubst du denn, und ich gehe eigentlich fest davon aus, aber glaubst du denn, dass auch in Miami Mike McDaniel weiter unangefochten ist? Oder werden da Leute langsam nervös, wenn wir jetzt in Kansas City sofort rausfliegen?
Also ich sehe keinen Grund dafür. Also das ist halt dieser Franchise neues Leben nach Brian Flores eingehaucht, hat der eine klare offensive Identität gegeben. Und also ich verstehe nicht, wieso da überhaupt eine Diskussion ist. Ja, man muss sehen, wie sich das in der nächsten Saison entwickelt, wie es da aussieht, auch was für ein Spielermaterial wir dann haben und wie es dann grundsätzlich weitergeht. Ob man Mike McDaniel zutraut, zu sagen, hey, mit dir wollen wir auch in diesen Umbruch gehen, der uns ja bevorsteht und dementsprechend. Also für mich ist er da überhaupt nicht in der Diskussion. Ich habe da Stimmen gehört, beziehungsweise gelesen, aber ich halte da absolut nichts und halte das für, also wir haben ja über Vrabel gesprochen, für mich war das jetzt nicht so mega überraschend, das war für mich ungefähr genauso überraschend wie damals Brian Flores, muss ich gestehen, weil es war keine große Entwicklung zu sehen bei den Titans, man hatte zwar Will Lewis jetzt irgendwie, hatte so die Momente, die er hatte und man hat gegen die Dolphins gewonnen, aber ja, das war's dann auch, also für mich, ja, weiß ich nicht, wo man oder was das Ziel der Titans da sowieso ist, aber das war jetzt nicht mega überraschend, aber ich glaube, insgesamt war es jetzt die überraschendste von allen Headcoaches, die gefeuert wurden. Also, ja, also für mich ist der da überhaupt nicht auf dem Hot Seat, wie man so schön sagt.
Ich hoffe halt, dass das unser Owner genauso sieht. Also ich gehe da hundertprozentig mit. Mike McDaniel ist ein Glücksgriff, dass ein jetzt nicht mehr Rookie, aber ein junger Headcoach auch Fehler machen darf. Das ist völlig normal und das passiert. Niemand kann über Wasser gehen. Ich hoffe halt, dass Ross nicht nervös wird, sollte in New England irgendwas passieren. Ich habe so meine Probleme, was mit unserem Owner angeht. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass da vielleicht er irgendwie am Telefon zuckt. Ich meine, die Verbindung hatten wir ja schon mal. Wir wissen alle, was da passiert ist auf seiner Yacht. Von daher, ja, ich hoffe es nicht.
Ja gut, aber das war ja Sean Payton.
Ja, genau. Da war aber Belichick natürlich noch fest im Sattel. Und jetzt ist er vielleicht verfügbar, ne? über einen Trade oder was auch immer. Wer weiß.
Ja, gut, aber ich weiß nicht. Also,
wir hoffen es nicht.
Ja, ich glaube nicht. Also da, wie gesagt, aber ja, schauen wir mal.
Ja. Wenn wir dann das rund machen und zur Defense kommen, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, also wenn man mal wirklich bewertet, wie viele Starter mittlerweile uns fehlen, ich glaube, es sind mittlerweile von 11 sind es mindestens 5, wenn nicht sogar 6, die dauerhaft uns fehlen, dazu noch angeschlagene. Das ist wirklich grundsolide und gut. Das ist also wirklich gut, was wir da defensiv, was Fangio da macht. Die Idee ist da. Nach den Anfangsschwierigkeiten, die man vielleicht erwarten konnte, wird das immer runder. Und jetzt sind wir leider an dem Punkt, wo die Defense derart gerupft ist, dass sie uns eben nicht mehr tragen kann. Jetzt muss es in Kansas City die Offense machen und in dem Spiel, also meiner Meinung nach, kann man der Defense keine Vorwürfe machen. 14 Punkte zugelassen, ohne Edge 1, 2, teilweise dann 3, Ausfälle auf Cornerback und Safety. Da finde ich, wäre Meckern auf, also das wäre einfach nicht angebracht. Oder wie siehst du das?
Ja, also nee. ich meine, das ist halt super doof gelaufen. Du musstest halt wieder im Spiel adjusten, weil Spieler sich verletzt hatten. Und für mich gibt's da wenig Diskussion. Das war grundsolide. Man hat Josh Allen in sehr, sehr vielen Situationen wirklich auch pressuren können. Ich war sehr überrascht, weil es hat sich nicht so angefühlt. Aber Josh Allen stand in von den 45 Dropbacks stand er bei 20 unter Druck. Das ist extrem viel. Aber er konnte sich halt viel mit seinem Lauf retten. Ne? Das muss man halt einfach aussagen. Und ja, man konnte ihn pressuren und da sind auch die beiden Interceptions zustande gekommen. Aber ja, also insgesamt war das okay, aber es war am Ende halt zu wenig und du hast die Verletzung angesprochen. Irgendwann zeigt sich sowas halt und dafür war es einfach extrem gut. Also ich war überrascht, dass es so gut lief für die Defense. Ich hatte da deutlich Schlimmeres erwartet und insgesamt würde ich sagen, dass ja, dass wir da einfach, dass das Spiel eng gehalten haben und dass die Defense unser Spiel nicht verloren hat auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall so festhalten.
Ich glaube, man hatte mal einen anderen Gameplan gesehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Josh Allen blitzen. Das war gefühlt, ja, kamen die Blitze häufiger. Das waren ja manchmal, teilweise hatte ich Flores-Vibes. Das waren wirklich viel Blitze und das war defensiv ein guter Gameplan. Der hat funktioniert und da kann man nichts sagen. Es sind 14 Punkte. Ähnlich wie das Hinspiel gegen die Chiefs, wo wir so langsam ja hinkommen, da hat die Defense ja auch gehalten. Also das war ja auch der offensive Touchdown von Tyreek Hill, der Fumble, den kann man der Defense ja auch nicht ankreiden. Das war genauso gut. Also die Defense, die, wenn wir das Ravens-Spiel und das Bills-Spiel im Hinspiel mal rausnehmen, hat gut performt das Jahr über. Und jetzt muss man gucken, was in dieser einen Woche in Kansas City, was man da so machen kann. Die Umstände, da kommen wir sicherlich nicht drauf zu sprechen, werden spezielle sein. Das wird man sicherlich am Gameplan beider Teams merken, können wir von ausgehen. Und auf der Seite des Balles habe ich trotz der Verletzung tatsächlich ein bisschen weniger Bauchschmerzen.
Ja. Oh, ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon da die Bauchschmerzen und nicht in der Offensive, aber gut, da sprechen wir ja noch drüber. Einfach auch darum da, weil das, was die Spieler, die zumindest spielen können, auf der offensiven Seite vermutlich verfügbar sind und dementsprechend, ja, wer ist nicht excited über so ein krasses Spiel? Und du hast recht, also die Dolphins haben Josh Allen 19 Mal geblitzt. Also das ist über 40%. Das ist definitiv keine normale Vic Fangio-Defense gewesen. Aber das zeigt auch, wie wir dort agieren und wie wir dort auch das Team umstellen können, beziehungsweise wie flexibel Vic Fangio ist. Also das ist sehr, sehr positiv. Ansonsten würde ich zum Spiel selber, ja, es war wieder eine unnötige Niederlage. Ja, also es war nicht wie das Hinspiel. Und man hätte das Spiel eigentlich auch gewinnen können. Ja, wenn nicht sogar müssen. Und dann hätte man die Division gewonnen, dann hätte man direkt wieder gegen die Bills gespielt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. der Drops ist gelutscht, aber ja, ich es ist einfach schade, dass wir wirklich richtig enge Spiele haben wir halt gegen die Cowboys und vielleicht das erste Saisonspiel gegen die Chargers gewonnen. Aber der Rest war jetzt irgendwie vom Gefühl her, wenn ich jetzt mich jetzt so kurz versuche dran zu erinnern, ja, war da nicht so was bei, wo ich sage, ja, das war, da hatten wir Glück, dass wir das gewonnen haben, beziehungsweise das war so eng, das, nee, gab's irgendwie nicht. Und das ist halt dann umso bitterer, wenn du dann halt wirklich diese Spiele einfach dann so verlierst, weil das kostet dich dann den besseren Seed und das kostet dich vielleicht dann nachher auch einen tiefen Playoff-Run. Das würde ich nochmal so zusammenfassend sagen zum Spiel. Und dann, Thilo, wenn du nichts dagegen hast, würde ich nochmal kurz den Schwenker machen und auch so ein bisschen allgemein auf die Saison zurückblicken.
Gern.
Weil, ich meine, wir gehen jetzt aus der Saison raus. Die Dolphins haben tatsächlich 3 der letzten 5 Spiele verloren. Man hatte 3 Spiele Vorsprung, hat die Division noch vergeigt, wurde von den Bills 2-mal geschlagen, wurde von den Ravens auseinandergenommen. Das Gefühl, mit der man aus dieser Saison geht, ich weiß nicht, Thilo, wie es dir da geht, ist halt nicht so cool. So würde ich das mal beschreiben. Und das fühlt sich deutlich schlimmer an, als die Saison eigentlich war. Ich glaube, so ist meine Gefühlslage her von dem, auch was ich auf Social Media wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Ähnlich. Also was ich wahrgenommen habe, ähnlich. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Saison so ausgehen kann, aus unterschiedlichen Faktoren. Das hat aber auch mit der eigenen Wahrnehmung ganz stark was zu tun. Grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte uns irgendwie bei 10,5 Siegen, da sind wir drüber, also Saison ist super. Wir hatten unsere unfassbaren Highs, wir hatten halt auch diese Lows, die jetzt irgendwie hängen bleiben. Das ist ja so ein doofes menschliches Ding, dass man sich an negative Dinge immer mehr erinnert als an das Positive. Das Positive sollte man herausstellen. Für mich ist so ein bisschen das Big Picture wichtiger. Also wir haben jetzt eine Saison abgeschlossen mit 11-5. Das ist gut. Die Playoffs stehen noch vor der Tür. Wir wollen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Wir haben bei den Chiefs, wir haben die Chance. Wir können noch weiterkommen. Dann können wir die Saison richtig rund machen. Die Frage ist nur, was kommt danach? Ganz groß können wir heute noch nicht ausblicken, aber ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in einer Saison den All-In-Knopf gedrückt haben und das nicht über die ganze Saison gesehen haben, dass wir das eigentlich sind. Wir sind ein gutes Team. Wir waren schon mal viel, viel schlechter. Das ist ohne Frage so. Aber wir sind irgendwie, gehen wir jetzt in die Playoffs rein, nicht als der Contender, den wir jetzt sein sollten, wenn wir den Ausblick haben. Wir sind Underdog. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren, Verletzungen natürlich, aber auch ein bisschen Qualität des Kaders und Entscheidungen. Und das sollte eigentlich nicht sein. Eigentlich sollten wir jetzt an dem Punkt sein, wo wir in die Playoffs kommen. Ob wir die East gewinnen oder nicht, ist da zweitrangig, aber wir sollten in die Playoffs gehen und irgendwie doch ein richtig ernsthafter Titelkandidat sein. Das waren wir während der Saison, jetzt sind wir das aber gefühlt nicht mehr. Und das ist schade, weil der Ausblick so ein bisschen trübt, meiner Meinung nach. Und wir haben vielleicht jetzt ein Titelfenster aufgemacht, was schneller wieder zu ist, als wir gucken können. Wenn jetzt in den Playoffs nicht, und wir hoffen es, Wunderdinge passieren. Von daher trübt mich der Ausblick ein bisschen mehr als die aktuelle Saison. Du hast völlig recht. Die letzten Spiele waren ernüchternd, es war schade. Wir hatten aber wirklich viele Highs, die man auch so hätte nicht erwarten müssen. Ich erinnere an das Charger-Spiel, hätte ich Niederlage getippt, das Broncos-Spiel, da können wir uns alle dran erinnern, auch Auftritte in Washington oder Carolina, das ist immer nicht die Creme de la Creme gewesen, das wird uns ja auch vorgeworfen, aber das waren tolle offensive Spiele, das waren Feuerwerke, das sollte man herausstellen, aber der Ausblick, der ist es so ein bisschen, auf wie viel sicheren Füßen steht dieses Konstrukt, und Stand heute würde ich sagen, das Ganze ist leider sehr wackelig und das trübt meine Vorfreude so ein bisschen auf die kommenden Zeiten nach den Playoffs.
Mensch, so weit will ich noch gar nicht denken. Aber da hast du natürlich recht, aber ich möchte das auch für euch da draußen, ne? Also, wir gehen jetzt mit diesem Low in die Playoffs rein. Es fühlt sich alles wieder so, na, wieder die Dolphins, ja, lass uns da ganz schön im Stich. Aber hey, wir haben früher, also vor 3, 4, 5 Jahren oder vor 6, 7, 8 Jahren, vor 10 Jahren, haben wir immer darüber gesprochen, ja, die Dolphins wieder. Ah, schon wieder nicht, schon wieder nicht. Da standen wieder 7-9, beziehungsweise wir stehen jetzt 11-6 und nicht 11-5. Wir standen früher 7-9, 8-8, ja. Das war so diese typische Dolphins-Saison und keine Playoffs. Ja, und wenn dann gerade so rein und als absoluter Underdog, ich kann mich noch an dieses Spiel erinnern, das erste Jahr von Adam Gase, wo wir in die Playoffs gerutscht sind. Und ich meine, gut, dann haben wir auch mit dem Backup-Quarterback gespielt. Und mit Xavier Howard war dann verletzt gegen die Steelers. Und die Steelers haben uns ja komplett demontiert damals. Aber ja, das fühlt sich jetzt gar nicht so an. Wir haben 2 Spieltage vor Schluss, waren wir schon sicher in den Playoffs. Das muss man sich auch einfach mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, auch wenn wir jetzt die letzten Spiele verloren haben. Aber diese ganze Saison im Big Picture zu sehen und zu sagen, hey, wir haben den Spieler mit den meisten Passing Yards. Ich meine, klar, Tua ist der einer von 9 Quarterbacks, die Saison überhaupt durchspielen konnten. Auch krass. Aber wir haben den Spieler mit den meisten Receiving Yards. Wir haben den Spieler mit den meisten Forced Fumbles mit Bradley Chubb. Wir haben einfach ein Top-Offense, ja, trotz dessen, dass sie dann manchmal in den engen Momenten nicht da ist, ja. Die Offense ist trotzdem top. Wir haben gesehen, dass Mike McDaniel sich umstellen kann. Er macht immer noch kleinere Fehler, aber das muss man ihm zugestehen, ja. Wir haben beide Spiele gegen die Jets gewonnen. Wir haben beide Spiele gegen die Patriots gewonnen. Wann war das letzte Mal der Fall? Ja, also es gibt da ganz, ganz viele Dinge einfach, die in dieser Saison passiert sind, die wahnsinnig positiv waren. Ja, wir sind das Team mit den 2meisten Sacks. Ja, das hätte vor der Saison, hätte das keiner gedacht. Na klar haben wir uns das erhofft, dass wir da viel Produktivität zeigen. Aber wir sind das Team mit den 2meisten Sacks. Unser Pass-Rusher Nummer 1 hat die Hälfte der Saison gar nicht gespielt. Ja, so, und das muss man sich auch mal überlegen. Und das sind alles Sachen, wo ich sage, hey, krass. Ja, also wir bewegen was. Und trotz dessen, wir haben eine super, super Rushing Offense, ja, eine Running Attack, ja. Wir haben das trotz dessen, dass wir 12 von 17 Spielen mit unterschiedlichen O-Lines gestartet sind. Das muss man sich mal überlegen. Ja, wenn man, das muss man so in irgendwie in das ganze Bild einsetzen. Und ich meine, der ein oder andere hat's mir auf Twitter vielleicht auch vorgeworfen, dass ich bei der ein oder anderen Geschichte drunter schreibe, that's a Mike McDaniel Tweet. Ich halte Mike McDaniel für diesen Genius, für diese, ja, der diese Offense kreiert, der diese Offense Leben einhaucht. Und natürlich ist er dieser queerlige Guy irgendwo, der so ein bisschen odd wirkt, so ein bisschen komisch, so ein bisschen nerdy, alles. Ja. Und jetzt in dieser Woche war er vielleicht das erste Mal so ein bisschen nicht in diesem lockeren Mood, weil er auch irgendwie vom Gefühl her woanders rausgegangen ist. Aber das sagt ja noch gar nichts über die Zukunft generell aus. Weil, und das ist, ja, ich glaube, die nächsten Jahre werden nicht so einfach wie jetzt die letzten 2. Ich glaube, dass die Dolphins verdammt hart rudern müssen, um dahin zu kommen, wo sie sein wollen. Beziehungsweise das, was sie jetzt geschafft haben, Saison für Saison zu wiederholen. Weil eben der Capspace da nicht für ist und auch die Picks dieses Jahr nicht da sind. Also wir haben zumindest mal wieder einen First-Round-Pick, aber darüber hinaus haben wir viele Picks immer schon wieder abgegeben. Ja, die Dolphins sind, glaube ich, das Team mit dem geringsten Value an Draft-Kapital. Ja, dazu kommt dieser überzogene Cap-Space. Und das ist das, was natürlich dann, wenn ich jetzt vorausblicke, Thilo, du hast es schon richtig gesagt, so ein bisschen trübt, weil das Spielermaterial wird nicht besser. Ja, wenn man sich überlegt, was für Spieler alle bei den Miami Dolphins Free Agent werden. Das ist eine riesen Liste, ja. Ich meine, da ist tatsächlich, Jerome Baker hat gar keinen Vertrag mehr, fällt mir gerade auf. Ich dachte aber auch, der hätte noch einen Vertrag, aber doch, 2024.
Oh, den können wir, glaube ich, für knapp 12 Millionen oder so können wir den Cap sparen, ja.
Weil ich gerade etwas irritiert bin von dieser Liste hier, aber das ist 2024, obwohl das ja eigentlich auch darum geht, aber machen wir uns nichts vor. Das ist eine Geschichte für die Offense, für die Offseason. Aber ich meine, klar, Andrew Van Ginkel ist einer dieser Kandidaten. Christian Wilkins wird Free Agent. Ja, und das sind ganz viele Sachen, wo man sich genau anschauen muss, wo sollte es hingehen. Und also da müssen wir einfach sehen, was am Ende möglich ist oder was eben nicht möglich ist. Das ist halt das große, große Problem. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, was das uns alles bringt. Weil ich freue mich jetzt einfach, dass wir die Playoffs spielen und dass wir einfach ein Playoffs-Spiel mal wieder, dass wir 2 Jahre hintereinander in den Playoffs gestanden haben. Und die Saison ist immer noch da. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, das funktioniert eh nicht. Ja, wir spielen mit vermutlich Leuten, die vor einer Woche noch nichts von ihrem Glück fassen konnten, dass sie jetzt in den Playoffs spielen dürfen. Ja, das ist so. Aber wir spielen mit einer Offense, wo vermutlich seit Wochen vielleicht die gesündeste Offense ist, die wir hatten. Jalen Waddle ist zurück, Raheem Mostert wird zurück sein, Robert Hunt wird sein zweites Spiel spielen, Austin Jackson wird wieder fit sein, Terron Armstead ist fit und vielleicht ist Liam Eckenberg auch wieder etwas fitter. Vielleicht ist das jetzt dieses Spiel, wo die Offense, wo Mike McDaniel sagt, wisst ihr was? Fuck it! Ich lauf euch den Ball so lange in den Schlund rein, bis ihr was dagegen machen könnt. Vielleicht wird es das Spiel. Ja, aber natürlich ist das vom Gefühl her anders. Natürlich dachte ich so, boah, fuck. Und natürlich, mir tut ein Verlust von Andrew Van Ginkel wahrscheinlich noch viel mehr weh als vielen anderen. Weil ich einfach ein Riesen-Fanboy von dem Dude bin. Aber ja, wir sind in den Playoffs, Leute. Ja, und dementsprechend ist natürlich die Aussicht, der Horizont, da ist jetzt vielleicht nicht das große Silverlining. Aber uns scheint ja auch aktuell die Sonne auf den Bauch. Da kann gar kein Silverlining sein. Und dementsprechend müssen wir sehen, wie es da weitergeht. Und ich bin gespannt, wie die Dolphins sich für die Zukunft aufstellen. Und wir werden, das wird sich auch nicht verhindern lassen, eine Diskussion über Tua führen. Ja, also je nachdem, was jetzt noch in den Playoffs passiert, sind das Nuancen, die vielleicht anders sind. Weil wir haben jetzt Tua 4 Jahre. Und ich meine, wir haben ihn 2 Jahre unter McDaniel. Wir sehen die Entwicklung. Da kann man sich schon mal ein Urteil erlauben, wie es da weitergeht oder was man sich vorstellen kann. Und ja, also ich bin manchmal vielleicht einer, der gerade bei Tour ein bisschen mehr nochmal die Fühler ausstreckt und ein bisschen mal Salz in die Wunde streut und ein bisschen mehr tiefer gräbt und ja, aber ich bin auch Fan. Ja, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Aber wir sind in den Playoffs. Let's go. Also, das ist, wo ich jetzt, war super sauer nach dieser Niederlage. Ich war enttäuscht, weil wir haben es wieder nicht geschafft. Wieder müssen wir uns von diesen Bills-Fans irgendwas lesen lassen. Uns gehört die Division. Natürlich gehen wir das auf die Nülle. Richtig heftig sogar. Aber wir müssen uns überlegen, wo wir herkommen. Ja, und wir müssen auch ehrlich mit uns sein, dass wir eben nicht diesen Quarterback haben. Weil dann wären wir wahrscheinlich mit 14 Siegen vielleicht sogar da rausgegangen. Ohne Tour jetzt zu viel zu wollen. Aber vielleicht wäre das nochmal eine andere Nummer gewesen. Ja, aber insgesamt denke ich, würde ich das sagen, dass das Bigger Picture gar nicht so schlecht aussieht. Und wir müssen mal schauen, wie es dann weitergeht. Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu viel ausgeholt. Thilo, du kannst natürlich gerne noch was dazu sagen. Das war so meine, einfach mal auch diesen Blick auf die ganze Saison geworfen und so ein bisschen auch Licht auf den Schatten, der sich gefühlt momentan auf die Saison gelegt hat.
Ich glaube auch, den Off-Season-Talk und den Tour-Talk, den werden wir noch intensiv führen, da haben wir genug Zeit für. Das ist jetzt noch gar nicht der Stand. Wir haben so einen kleinen Abgesang hier. Wir konzentrieren uns auf die Chiefs. Wir haben die Chance dazu. Wir sind vielleicht kleine Außenseiter, kommen wir gleich zu. Oder wir sind Außenseiter, aber wir haben alle Chancen. Und wir können verdammt froh sein, dass wir in diesen Playoffs sind. Das sind mehr als die Hälfte der Liga nicht. Und von daher, lasst uns das angehen und die Chiefs schlagen. Fertig.
So nämlich, und das war jetzt noch nicht das Ende der Folge, sondern wir gehen jetzt in die Preview zum Spiel der Miami Dolphins bei den Kansas City Chiefs. Und das ist nicht irgendeine Woche, das ist die Wildcard Round. Und für das Wildcard Game haben wir uns natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Wir haben diese Saison schon gegen die Chiefs gespielt. Aber es ist diesmal nicht der Daniel, sondern der oder die Hörerin oder der Hörer, die länger mit dabei sind, werden den jungen Mann auf jeden Fall kennen. Er war nämlich schon mal bei uns zu Gast. Und zwar darf ich wieder Mika begrüßen. Moin Mika.
Moin Rico, danke, dass ich da sein darf. Kleine Vorstellung zu mir selbst. Ich bin Mika, ich bin 25 Jahre alt mittlerweile. Letztes Mal war ich noch ein wenig jünger, aber ich mache immer noch das Gleiche, und zwar betreibe ich den Twitter-Account namens German Arrowhead, zu finden unter @chiefskingdom.de. Das mache ich jetzt auch schon seit bestimmt auch 4-5 Jahren, und da gibt's immer Live-Tweets zu den ganzen Spielen und News und grundsätzlich sehr viel persönliche Meinung und alles drum und dran. Einfach ein bisschen mitfiebern und Begeisterung für die Chiefs teilen. Wir haben außerdem noch einen Podcast, den findet man unter @hbtcpodcast, also How About Those Chiefs Podcast. Und da gibt's auch in der Regel wöchentlich eine Episode mit dem Review und einer Preview zum nächsten Spiel.
Ja, wunderbar. Erstmal danke von meiner Seite aus, dass du dir die Zeit nimmst, hier als Gast zu sein. Ja. Und du hast es schon gesagt, wo man dich so findet. Wenn ihr dem jetzt nicht direkt folgen konntet oder vielleicht das Handy in der Hosentasche habt, ihr könnt auch nach der Folge oder während der Folge, wenn ihr das Handy dann wieder aus der Hosentasche nehmen könnt, in die Shownotes gehen. Da habe ich euch den Twitter-Account, den Mika erwähnt hat, auf jeden Fall verlinkt, und auch den Podcast, den er erwähnt hat. Also da findet ihr dann auch weitere News. Wenn euch das, was ihr jetzt in dieser Folge gehört habt und jetzt auch noch hören werdet, nicht genug ist, könnt ihr da auf jeden Fall auch zu lesen. In jedem Fall rufe ich auf jeden Fall die Dolphins schon mal dazu auf, egal in welche Richtung es geht. Und da appelliere ich an erster Stelle an mich selber. Lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen triggern oder triggert andere Leute nicht. Nehmt euch das einfach als guten Vorsatz für das neue Jahr raus, weil am Ende ist es egal, wer verliert, weil ein Team wird verlieren. Der Geschlagene oder die Geschlagenen werden genug mit sich selber zu tun haben und werden gefrustet genug sein darüber. Man lässt zwar mal viel eigene Meinung raus, aber man muss das anderen Leuten dann nicht noch auf die Nase binden, und das ist mir gerade einfach mal so in den Bauch gekommen, und dementsprechend, das wollte ich jetzt auch da einfach loswerden. Aber Mika, dann starten wir einfach mal richtig rein hier in die Fragen. Und die Chiefs haben ja die Saison mit 11-6 beendet und ist vielleicht ein bisschen überraschend irgendwie, wenn man so vor der Saison guckt. Ich meine, es gab schon ein paar Fragezeichen, aber wenn du jetzt so auf die Saison zurückguckst, 11-6, hat dich das zufriedengestellt? Was war vor der Saison so deine Einschätzung?
Also ich glaube, die Story der Chiefs ist ja, die hat sich durch diese ganze Saison ein bisschen getragen, dass wir unsere gewissen offensiven Probleme hatten, und von Woche zu Woche hat man eigentlich nur darauf gewartet, dass es irgendwo in dieser Offense einfach Klick macht und ein Schalter wirklich umgeklappt wird und alles wird irgendwo wieder so, wie es vorher war. Wir hatten ja auch eine sehr diversifizierte Wide-Receiver-Gruppe. Wir hatten Rashee Rice, den Rookie, dabei, der gegen Ende des Jahres auch so ein bisschen sein Breakout hatte. Wide-Receiver mit hohen Erwartungen wie Marquez Valdes-Scantling, der eine höhere Rolle stüpfen sollte. Oder der Second-Year-Rookie Sky Moore, der auch nicht unbedingt ein gutes Jahr hatte. Oder auch fast schon Skandalspieler, weil er so viele Skandal-Plays hatte und mehr Negativ-Plays als Positiv-Plays hatte, Kadarius Toney. Also es hat irgendwo die ganzen Zahnräder, die wir dann auf dieser Position haben, die haben nie wirklich Klick gemacht. Und auch Travis Kelce wird ja auch nicht jünger. Und dann hat das eben auch ein bisschen dazu geführt, dass man sich gegen auch vermeintlich leichtere Gegner ein bisschen schwerer getan hat, wie zum Beispiel, ich glaube, relativ am Anfang des Jahres das Jets-Spiel haben wir recht knapp nur gegen Zach Wilson noch gewonnen. Oder gegen die Broncos haben wir ja beispielsweise auch ziemlich deutlich sogar verloren. Da waren wirklich dann eben auch sehr viele Spiele dabei, wo sich die Chiefs eben schwerer getan haben, als sie es auf dem Papier vielleicht tun sollte. Aber das der einzige Grund, warum sie dieses Spiel dann am Ende gewonnen haben, war dann nicht Quarterback Patrick Mahomes oder irgendwelche Big Plays, sondern das war die Defense, die dann über die ganze Saison hinweg die Spiele eben gewonnen hat. Und dank der Defense kann man auch sagen, haben wir jetzt den dritten Seed und dürfen jetzt ja euch in diesem sehr kalten Playoff-Spiel begrüßen.
Ja, ich denke, da kommen wir gegen Ende oder im Verlauf des Gesprächs noch zu auf diese auf die Wettervorhersage. Du hast Patrick Mahomes gerade schon genannt bei PFF. Ich weiß, auch da wieder Disclaimer, wie jedes Mal, wenn ich PFF-Daten oder Zahlen verwende, das muss jeder so ein bisschen für sich selber einschätzen, aber sie geben eine gute Indikation zumindest. Patrick Mahomes wird bei PFF als 10. bester Quarterback gelistet diese Saison. Wie schätzt du seine Leistung in dieser Saison ein? Weil ich meine, man hat ja bei dem einen oder anderen Top 5 Quarterback eigentlich so das Gefühl, das Team steht gar nicht so gut da, wie es eigentlich mit so einem Quarterback dastehen sollte. Ich glaube, so würde ich das mal formulieren. Sagst du, Patrick Mahomes hatte einfach keine überragende Saison oder hatte doch noch eine krasse Saison, aber das hat sich irgendwie nicht so in den Zahlen gezeigt. Du hast die Drops schon angesprochen, die wahrscheinlich ein großer Teil davon sind. Dann sähe das vielleicht auch alles ein bisschen anders aus. Aber hol uns mal bei Patrick Mahomes so ein bisschen ab.
Also was Patrick Mahomes angeht, bin ich auf jeden Fall, ich glaube, einer der wenigen Chiefs-Fans, die ihn auch ein bisschen kritischer sehen. Ich bin immer noch der Meinung, und Spoiler Alert, vielleicht hier auch ein bisschen Fanbrille oder so, dass er immer noch der beste Quarterback per se der NFL ist. Der Meinung bin ich immer noch. Allerdings der Grund, dass diese Saison so verlaufen ist, wie sie ist, da ist er mit Sicherheit auch nicht komplett unschuldig dran. Er hat nicht viel Hilfe bekommen, das ist ein Teil der Geschichte. Die Drops, die Penalties, die ganzen Turnover, die wir hatten, auch eben bei den Interceptions, ich glaube, er hat 14 Stück an der Zahl. Ich glaube, davon sind auch ein paar direkt nach irgendwelchen Drops passiert oder nach ganz anderen kuriosen Geschichten. Also Patrick Mahomes ist sicherlich nicht ganz unbeteiligt daran, weil er hier und da eben auch nicht die beste Entscheidung trifft. Letztes Jahr und die Jahre davor war das allerdings meistens nicht so schlimm, weil er dann die Playmaker gehabt hat, um aus diesen schlechteren Entscheidungen trotzdem noch was Positives generieren zu können. Diese Saison ist das eben ein bisschen anders verlaufen, da fehlen ihm diese Playmaker so richtig, gerade eben weil Travis Kelce meistens auch in Double Coverage genommen wird und Rashee Rice erst gegen Ende hin wirklich gut gespielt hat. Und wenn wir uns dann das nächste Tag der Chiefs anschauen, was am meisten Yards generiert hat durch das Receiving Game, das ist Justin Watson mit 460 Yards. Das ist halt schon eine relativ große Lücke, wenn die Chiefs da so überhaupt gar keine wirkliche Waffe neben den zwei berühmten Namen haben. So, es kam halt keiner irgendwo während der Saison, der ihm da wirklich geholfen hat. Und das ist dann auch meistens das Resultat, dass Mahomes sich dann vielleicht ein bisschen übernommen hat, gegen Ende der Saison vielleicht ein bisschen zu viel will. Und dass es dann mittlerweile bei uns bei den Chiefs eher so läuft, dass wir hoffen, dass wir uns irgendwie so ein turnoverfreies Spiel generieren können, wo dann diese wenigen Big Plays, die wir mittlerweile noch haben, irgendwo auch am Ende noch reichen.
Ja, also ich glaube, dass Patrick Mahomes der beste Quarterback der Liga ist, da gibt es für mich auch wenig zu diskutieren. Also auf solche Diskussionen würde ich mich auch nicht so wirklich einlassen. Ich glaube, das ist dann immer von Fanbase zu Fanbase so ein bisschen unterschiedlich. Aber erstmal danke dafür und ich würde Thilo jetzt erstmal die weiteren Fragen überlassen und dann, wenn ich noch Fragen habe, dann später nochmal die anderen Fragen loswerden. Thilo.
Ja, ich würde als allererstes mal vielleicht mit dem offensichtlichen Anfang, was uns betrifft, und das geht dann an Mike, führ uns doch mal durch den Injury Report von den Chiefs durch. Der ist jetzt lang, aber sieht gar nicht auf den ersten Blick so dramatisch aus für jemanden, der jetzt nicht so tief drin ist. Welche Infos hast du denn da für uns?
Also derzeit die größte News, die man bei uns hat, ist Left Tackle Wanya Morris. Das ist ebenfalls auch ein recht junger Spieler. Der hat jetzt die letzten Wochen starten müssen, weil unser eigentlicher Left Tackle Donovan Smith die ganze Zeit verletzt war. Der ist jetzt allerdings wieder im Training mit dabei gewesen. Und ich denke auch, er war limited gestern. Und ich meine, ich habe vor einer Stunde auch gelesen, dass er heute auch noch wieder mit von der Partie ist. Deswegen nehme ich an, dass er auch dann eben wieder mit dabei sein wird beim Spielen, dass wir unseren Starting Left Tackle dann haben werden. Bei Wanya Morris bin ich ein bisschen pessimistischer. Der hat sich jetzt im letzten Spiel eine Concussion geholt. Also der wird sehr wahrscheinlich bis Samstag nicht fit werden. Und ansonsten hat die halbe Bye-Week, die die Chiefs hier hatten, auch wirklich uns gut getan. Lajarius Sneed war angeschlagen und hat dann nicht gespielt. Der war jetzt auch im Training wieder limitiert dabei. Ich denke, er wird spielen. Kadarius Toney wird zurückkommen, denke ich. Der wird auch spielen. Wie viel bleibt mal abzuwarten? Und andere Spieler, die wir geschont haben, wie Pacheco oder Rice, die sind auch wieder zwar auf dem Injury Report vertreten, aber auch voll mit dabei. Und ich glaube, dass die Chiefs recht wenig Einschränkungen haben werden. Und die einzigen langfristigen Verletzungen, die wir wirklich haben, die sind bei uns auf der Safety-Position mit Brian Cook, Second-Year-Player, bei uns Starting Safety gespielt. Der wird auf jeden Fall nicht mit dabei sein und Running Back Jerick McKinnon wird auch nicht mit dabei sein. Ansonsten sollten wir eigentlich relativ nah an der vollen Stärke sein, im Gegensatz zu euch leider.
Ja, das kann man so sagen. Du hast McKinnon angesprochen, das Pendant ist ja Isaiah Pacheco, der wird ja wahrscheinlich spielen. Wenn wir so auf das Wetter schauen, was erwartest du denn da gerade mit Hinblick auf das Run-Game der Chiefs? Ist das der Plan A aufgrund eurer Schwäche auf Receiver oder was kann man da von euch offensiv erwarten? Wir haben uns ja schon mal in Frankfurt gesehen, da war das offensiv auf beiden Seiten nicht so toll. Jetzt wird das Wetter noch beschissener. Was erwartest du?
Ich hoffe und erwarte, dass die Chiefs versuchen, ihre Schwäche auf der Receiving-Position, wie du bereits sagtest, durch das Run-Game zu kompensieren. Gerade in diesen kalten Temperaturen sollte das so einen Typen wie Pacheco, weil der ist ja schon ein Charakter, die Art und Weise, wie er rennt und sich verhält und nach jedem Tackle gefühlt aufspringt, als hätte ihn eine Wespe gestochen, dass er da wirklich versuchen wird, das Beste rauszuholen. Und es sollte der Gameplan sein, die geschwächte Dolphins-Defense auch auf diese Art und Weise anzugreifen, um so eben auch Mahomes zu entlasten bei diesen kalten Temperaturen, dass die Receiver nicht diesen doch härteren Football die ganze Zeit fangen müssen. Und ich hoffe wirklich, dass Andy Reid das genauso sieht und dann auch unsere Receiver entlässt und dann vielleicht höchstens durch Play-Action und normale Passing-Plays dann in gute Situationen kommt.
Und wenn wir den Chiefs mal umdrehen, wenn wir mal sagen, eure Defense gegen unsere Run-Offense, die jetzt hoffentlich ein bisschen fitter sein wird, Mostert kommt ja hoffentlich zurück, wie würdest du da das Matchup einschätzen, ganz pragmatisch? Eure Run-Defense, jetzt einfach mal von der Vogelperspektive drauf geguckt, gegen unsere doch durchaus variable Run-Offense, wenn alle an Bord sind, wovon wir heute Stand einfach mal ausgehen können.
Also ich denke, dass der größte Aspekt in der Chiefs Defense versus Dolphins Offense im Run-Game generell und auch im Passing-Game ist dann, ihr habt einen deutlichen Speed-Vorteil. Das heißt, sollte Tyreek Hill voll dabei sein, dann habt ihr da einen Vorteil mit dem Speed. Sollte Jaylen Waddle dabei sein, habt ihr da einen Vorteil durch den Speed. Und das gleiche gilt dann auch fürs Running-Game. Wir hatten jetzt die letzten Wochen ein paar kleinere Probleme darin, zum Beispiel Running-Backs in den Flats zu stoppen bei kurzen Pässen, weil unsere Linebacker da nicht schnell genug reagiert haben oder nicht schnell genug hinterherkommen. Bei dem, was Raheem Mostert diese Saison bisher gezeigt hat, könnte das sehr schnell zum Problem werden. Und das wird sich dann nicht nur bei den Pässen in die Flats zeigen, sondern es wird sich ja auch durchs normale Running Game ziehen, dass wir da schnell reagieren müssen. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Wir haben das Personal dafür mit Chris Jones, George Karlaftis, Derek Nardi. Die D-Line, die wir haben, die kann das durchaus gut verteidigen und wird das auch gut verteidigen müssen. Müssen dann trotzdem nur darauf aufpassen, dass das nicht der Hauptfokus des Spiels wird, sondern ich habe, das kann ich ja auch persönlich so sagen, ich habe sehr große Angst davor, dass Tyreek Hills Rückkehr ins Arrowhead für uns nach hinten losgeht. Ich habe sehr große Angst davor.
Ja, das hoffe ich, dass die Angst sich bestätigt. Nein, das werden wir natürlich noch sehen. Da hast du völlig recht mit dem Speed. Wie sieht's denn bei euch aus, als meine letzte Frage? Wir hoffen, dass Hill und Waddle spielen. Was erwartest du dann, wenn wirklich beide, unsere beiden 1A, 1B Receiver auf dem Platz sind? Was erwartest du dann für defensive Antworten? Werdet ihr die Box trotzdem zustellen? Werden wir Platz haben? Was ist so eure Idee dagegen, wenn mal wirklich beide Nummer 1A und B Receiver auf dem Platz sind?
Also ich denke, Steve Spagnuolo ist jemand, der mit wenig Angst spielt, aber auch nicht komplett auf den Kopf gefallen ist. Ich denke, in kritischen Third-Down-Plays bei Third and Seven und mehr wird es durchaus mehr Plays geben, wo Spagnuolo sagt, er schickt das ganze Haus auf Tua Tagovailoa los und lässt dann durchaus auch mal Tyreek Hill in vielleicht einem halben 1v1 zu, dass du trotzdem noch einen tiefen Safety hast, der rüberkommt und hilft, aber sonst alles andere auf dem Feld 1 gegen 1 spielt. Also der Respekt vor Tyreek Hill, der wird durchaus in den Vordergrund dann gestellt werden. Wir haben ja auch mit Jerry Sneed jemanden, der ihn durchaus auch sehr gut kennt. Und es ist auch ein sehr physischer Corner. Auch einer der die meisten Flaggen auf der Position generiert, dadurch, dass er so physisch ist. Aber das Resultat des ganzen physischen Plays war, dass er die letzten Wochen sehr viele Receiver in die Mangel genommen hat. Darunter waren auch zum Beispiel AJ Brown, der nicht viel Receiving Yards gegen ihn hatte. Darunter war, wir waren noch dabei. Ganz viele andere Big-Time-Receiver waren noch dabei. Stephon Diggs war noch mit dabei. Also er hat durchaus das Potenzial, so einen Receiver in die Mangel zu nehmen und ihm das Spiel schwer zu machen. Und ich glaube, dass man das so zumindest anfangs auch versuchen wird, die Physis damit reinzunehmen. Und auf der anderen Seite haben wir unseren First-Rounder vom letzten Jahr, Trent McDuffie. Da bin ich auch recht selbstbewusst, dass der das auch im 1 gegen 1 hinkriegen würde. Sollten die Chiefs dann, wie gesagt, immer das Haus nach Tua Tagovailoa schicken. Aber es ist alles immer viel einfacher als gesagt und diesen ganzen Speed haben wir vielleicht in Frankfurt gut verteidigt. Aber es bleibt genauso schwer, diesmal auch zu machen. Und ich denke, die Dolphins werden auch aus dem Spiel ihre Lektionen gezogen haben und es diesmal vielleicht noch ein Stück besser machen und ihre Playmaker besser in Szene setzen.
Ja, vielen Dank. Ich würde noch eins zu so einen kleinen Zwischenschieb machen. Travis Kelce ist ja so neben Patrick Mahomes euer Lichtgestalt offensiv. Und man hört jetzt von außerhalb relativ viel so, na, ist Kelce jetzt dann, war es das jetzt? Für mich, der jetzt Chiefs-Spiele nur immer so mit einem Auge verfolgt, irgendwie wenn sie dann mal in der Red Zone laufen oder mal irgendwie ganz in einem Singlespiel sind, verfolge ich einfach die Song von Kelce nicht, auch alleine, weil mir dieser Taylor Swift-Hype auf den Senkel geht. Wie steht's denn um ihn? Also ist da wirklich dieser markante Drop-Off zu sehen oder liegt es einfach daran, dass auch ein Kelce leidet darunter, dass eben nicht ein Hill und andere offensive Wachen um ihn herum sind? Wie würdest du das sehen?
Ich glaube, das ist etwas, was man nicht definitiv mit einer Antwort oder es ist das eine oder das andere, es ist eine Mischung aus allem. Weil er wird ja in erster Linie, wird er mit Sicherheit nicht jünger. Und das wird jetzt aber auch bestimmt nicht an Taylor Swift liegen, dass es diese Saison so ist. Ich bin übrigens vollkommen das Swiftie, ich supporte das, ich finde das cool, ich finde das witzig. Aber um beim Sportlichen zu bleiben, ich denke, dass Travis Kelce durchaus darunter geleidet hat, dass keiner anderer Chiefs Receiver bis auf am Ende der Saison Rashee Rice Mahomes wirklich unterstützt hat und dass er dann durchaus öfters mal Double Coverage gesehen hat. Er hat in seinem eigenen Podcast sogar mal gesagt, er hat öfters mal Triple Coverage sogar gesehen. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, es war ja die letzten Saisons meistens so, dass man das, was man Third Down hatte und das waren so ein typisches Third and Seven, Third and Eight und du wusstest irgendwie, ja okay, jetzt findet Travis Kelce irgendwie den offenen Spot in der Zone Coverage und dann gibt's ein neues First Down. Das gibt's diese Saison nicht. Das ist ein bisschen abhanden gekommen. Dieses blinde Vertrauen, was die beiden meist verbunden hat, das ist ein bisschen abgeschwächt diese Saison. Es ist nicht so ganz da. Es kann natürlich auch wieder das komplette Resultat daraus sein, dass Mahomes weniger Vertrauen in die komplette Offense selber hat. Es kann auch Gründe haben, dass Travis Kelce physisch nicht so ganz auf der Höhe ist. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke eben, dass es alles miteinander irgendwo verknüpft. Und dass es auch eine Frage auch vielleicht des Selbstbewusstseins ist, dass er nicht mehr die Zones wie die letzten Songs komplett attackiert, sondern dass es alles so ein Mix in sich selbst ist. Und das ist schwierig, dann mit der Core, die wir haben, dann irgendwo zu fixen. Aber er hat zum Beispiel auch in seinem Podcast gesagt, dass er hat letztes Jahr nach dem Super Bowl gedacht, von wegen, hey, das ist vielleicht die letzte Saison. Mal gucken, ich denke, wir haben vielleicht noch maximal 1 bis 2 Saisons, dann wird er aufhören. Weil wenn wir jetzt schon so einen kleinen Drop-Off sehen, dann wird es nicht lange dauern, bis er dann was anderes in den Vordergrund stellt. Ich hoffe, wir haben ihn aber noch lange physisch auf vollem Niveau und gesund natürlich.
Alles klar, dann würde ich Enrico übergeben. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, ich meine, der hat natürlich jetzt auch eine Frau, die erfolgreicher ist als er. So, da kann er dann auch mal ein zweites Glied rücken, sozusagen. Ist das tatsächlich, weil ich meine, natürlich sieht man das und begleitet das, wird das medial krass begleitet. Wirkt das auch zum Teil wie eine Ablenkung oder hat das überhaupt keine Wirkung auf die Chiefs selber, diese ganze Taylor Swift-Geschichte?
Ich denke, du kannst das in zwei Sachen gliedern. Es gibt Leute, die finden das cool, so wie ich. Also ich finde das irgendwo ganz witzig, dass die Frau da oft gezeigt wird und dass die das so oft medial zelebrieren, dass Taylor Swift jetzt bei NFL-Spielen ist und dass die beiden zusammen sind und eine schöne Zeit haben und dass sie sich auch mit Donna Kelce super versteht. So, ich finde es alles cool. Ich denke, es gibt aber auch durchaus Leute, die sagen, hey, es ist Taylor Swift, es ist ein Star wie jeder andere theoretisch und hier soll es nicht um Stars gehen, die bei einem Event dabei sind, sondern es geht hier um Football. So. In dem Moment, wo es allerdings natürlich die Leistung von Travis Kelce beeinflusst und ob es das wirklich der Grund dafür ist, das kann man ja offen nicht so wirklich oder von unserer Position aus nicht erahnen, sondern man kann nur mutmaßen. So, das ist unmöglich zu sagen, aber durchaus kann man bestimmt die Vermutung anstellen, hey, hat das vielleicht irgendwie mehr Druck auf uns gelegt? So, wie gesagt, das ist unmöglich zu beantworten. Ich würde sagen, nein, solltest als Spieler in der National Football League dazu in der Lage sein, sowas komplett auszublenden. Aber ob es das wirklich der Fall ist, ist, wie gesagt, schwierig zu beurteilen.
Ja, also ich finde das immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen zu viel. So, ja, ich meine, es ist logisch, warum das passiert. Aber ich meine, es ist besser, als dass wir Jackson Mahomes sehen müssen. Von daher ist das vollkommen fein. ich gehe ganz gerne so auf Spielerebene auch nochmal runter. Und ich meine, ihr habt 2022, habt ihr einen Pick, ich glaube, wir hatten 102 und ihr hattet 103. Und wir haben uns leider für nicht den Badger entschieden, sondern ihr habt auf Linebacker oder Edge Leo Chanel gedraftet. Wie macht sich der Boob bei euch?
Er hatte anfangs so einen kleinen schwierigen Start, einfach weil wir auf der Linebacker-Position auch ganz gut besetzt waren. Wir hatten da ja auch Nick Bolton, Willie Gay, wir sind da wirklich für das Profil ganz gut besetzt. Wir haben ihn mittlerweile hier und da ein bisschen umfunktioniert. Das heißt, er spielt, er ist ja auch ein recht stämmiges Kerlchen, so eigentlich. Ja. Wir haben ihn jetzt ein bisschen umfunktioniert, dass er bei uns hier und da tatsächlich hier und eben mal ein bisschen Defensive End spielt. Gerade im Blitz ist es dann meistens irgendwo auch oftmals ein Mismatch einfach für die Gegner, wenn er dann plötzlich da von seiner Linebacker-Position oder Halb-Linebacker-Position nach unten kommt, dann knallt's meistens. Dann kann er wirklich flashen und zeigen, was er wirklich kann. So, das war irgendwo auch exciting, das Ganze zu sehen. Aber in der Starting Defense hat er halt auch eine recht klar definierte Rolle, dass er eben nur in gewissen Packages aufs Feld kommt, weil wir sonst einfach auch sehr gut besetzt sind. Aber er macht seinen Job sehr gut. Mir gefällt, was ich sehe.
Ja, das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Geschichte. Und du hast Rashee Rice schon angesprochen. Ich meine, ich mochte den Typen im Draft schon und ich find's gut und schön, dass er so langsam aufgetaut ist. Glaubst du, dass ihr damit einen klaren Wide Receiver One auch für die nächsten Jahre gefunden habt? Oder ist das was, wo du sagst, ja, der ist gut und das kann eine sehr gute Nummer 2 werden, aber für eine Nummer 1 wird's vielleicht gar nicht reichen?
Also ich denke, er flasht definitiv das Potenzial, eine klare Nummer 1 zu sein. Ich würde allerdings gleichzeitig sagen, es wäre töricht, von Brad Veach in den Draft oder in die Offseason zu gehen und zu sagen, hey, das ist mein Wide Receiver 1 für die kommenden 4 Saisons und darum brauche ich dann nicht mehr viel. Vor allem, wenn Travis Kelce dann noch 1-2 Saisons da ist. Es wäre irgendwo töricht. Man müsste das Ganze dann so aufbauen, hey, ich habe hier zwar Rashee Rice, aber ich brauche noch eine 1B. Weil man hat's ja, es ist ein Trend, der sich durch die NFL zieht, dass du bei vielen der klaren Wide Receiver Ones, die wir haben, zum Beispiel Tyreek Hill, Stephon Diggs, CeeDee Lamb, AJ Brown, sie alle haben eine 1B an ihrer Seite. Ist das Jalen Waddle bei euch? Dann wäre es Devante Smith bei den Eagles. Und genau das bräuchte Brad Veach dann auch in der Offseason, dass sie irgendwo noch einen Veteran holen oder irgendjemanden einen zweiten Vertrag geben. Das halte ich ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber es braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr, um Rashee Rice als Wide Receiver One so einsetzen zu können. Wenn Travis Kelce vielleicht noch in seiner kompletten Prime wäre, dann könntest du damit vielleicht in die Planung gehen. Das würde vielleicht funktionieren. Ich meine, letzte Saison hat das mit Juju auch funktioniert und die Stats von den beiden sind tatsächlich sehr ähnlich. Aber es braucht dann eben auch dementsprechend den Support von einem anderen Hall of Famer, um das als ausreichend zu betiteln.
Ja, okay. Wenn wir nochmal auf das Spiel, was die Dolphins ja verloren haben, in Frankfurt zurückblicken. Ich meine, das war ein knappes Spiel. Die Dolphins hatten am Ende nochmal die Chance. Da gab es eine Misskommunikation. Was aber aufgefallen ist, dass die Dolphins vor allem den Ball erfolgreich über die Mitte werfen konnten. Ich meine, ihr habt schon ein bisschen über die Defense gesprochen. Erwartest du, dass die Chiefs ähnlich agieren werden auf der defensiven Seite? Also, dass die Dolphins mit Tour das machen, was ihnen eher liegt? Weil ich meine, viele Teams versuchen, den Dolphins in der Mitte viel wegzunehmen, dass die Dolphins eben dann über außen viel machen müssen. Aber oder, also nichts aber, sondern werden die Dolphins dann vielleicht doch wieder über die Mitte was machen können und das dadurch, dass Jalen Waddle und Tyreek Hill aller Voraussicht nach spielen können, dass dort wieder gefährlicher wird mit irgendwelchen Crossern oder anderen Routen über die Mitte?
Also ich denke, gerade wenn Jalen Waddle spielt, dann ist das ein Element, das den Dolphins auf jeden Fall sehr viel helfen könnte. In Frankfurt war er auch die ganze Zeit angeschlagen und war gefühlt rein, raus. Aber es ist ja auch das, was man mit Tyreek Hill bekommt auf außen. Wenn du Tyreek Hill hast, der die komplette Tiefe des Feldes einnimmt, dann öffnet das eben die komplette Mitte des Feldes für so einen Receiver wie Jalen Waddle, der da komplette Big Plays generieren kann. Das eröffnet die Route zum Tight End, das eröffnet die Running Backs, das eröffnet das komplette Spielfeld. Und die Chiefs werden irgendwo einen Mittelweg finden müssen, dass sie versuchen, beides wegzunehmen. Ich gehe, wie, das hatte ich ja schon gerade eben angesprochen bei den Fragen, ich gehe davon aus, dass man Tyreek Hill eben zuerst so ein bisschen in Double Coverage oder in diese sogenannte Bracket Coverage, so nennt Bill Belichick das Ganze immer, dass eben der Corner dementsprechend alles nach innen nimmt und der Safety dann alles tief wegnimmt. Ich denke, dass es so eine Art Variante durchaus sein wird am Ende des Tages und dass man sonst relativ standardisiert wieder spielen wird. Und dass die Dolphins erst zeigen müssen, dass sie unsere Standard-Defense schlagen muss mit den Anpassungen, die wir vornehmen. Um überhaupt irgendwo, dass die Dolphins erst zeigen müssen, hey, wir können das, bevor man irgendwelche großen Anpassungen vornimmt. Sonst, glaube ich, wird man relativ standardisiert Defense spielen und wird physisch sein und die Dolphins in jeder Form attackieren.
Ja, das könnte durchaus passieren. Wenn wir das Spielfeld da mal drehen, du hast vorhin schon so ein bisschen geteasert und ich meine, wir haben das im ersten Teil auch schon erwähnt, dass die Dolphins ja quasi Leute auf der Straße aufgelesen haben, um für die Playoffs einfach mal Edge Defender zu spielen. Wie sieht man das von außen? Also ist das für dich, wo du sagst, okay, ja, natürlich, das ist schade, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, dass das doof ist und alles, aber gibt dir das eher so das Gefühl, okay, Patrick Mahomes wird schalten und walten können, wie er will, weil er immer irgendwie ein km/h schneller läuft als die Verteidiger. Und wenn da halt dann ein 37-Jähriger oder ein 35-Jähriger auf der anderen Seite steht, dann wird es halt noch vielleicht nicht nur ein, sondern vielleicht auch 2 km/h sein. Und er wird vielleicht auch mehr Zeit bekommen. Glaubst du, dass das ein großer Faktor sein wird? Oder sagst du, okay, das ist zwar doof für die Dolphins, dass Edge Defender 1, 2, 3 und 5 jetzt ausfallen, aber da darf man sich jetzt nicht drauf ausruhen.
Also erstmal finde ich es relativ witzig, dass ihr die 2 Veteran Edge Rusher gesigned habt, die witzigerweise auch Ex-Chiefs sind irgendwo. Evan Engram hat mit uns einen Super Bowl gewonnen und Justin Houston war sehr, sehr lange bei uns, hat auch sehr, sehr viele gute Saisons bei uns. Und ist in gewisser Weise auch irgendwo fast schon eine Chiefs-Legende. Von daher finde ich das erstmal spannend. Das macht mir eben auch ein bisschen Angst von wegen ganzen Storylines, die da vielleicht entstehen könnten. Aber ja, du hast es ja schon angesprochen, dass Mahomes da 1-2 km/h schneller ist. Das könnte ein Faktor sein. Das hat ja auch irgendwo seinen Grund, dass die beiden die Saison nicht mehr wirklich viel gespielt haben. Ich habe trotzdem irgendwo natürlich Respekt davor, weil ja, die haben nicht viel gespielt, aber B, die sind fit. Die haben nicht viele Hits einstecken müssen, die haben ihren Körper vermutlich in einer Form, die nicht besser für sie in dem Alter hätte sein können. Also ich habe da irgendwo auch eine gesunde Art Respekt vor. Aber klar, die Dolphins sind angeschlagen und die Chiefs werden genau diese angeschlagene Position von Play One vermutlich attackieren. Sei es mit Mahomes und seinen Beinen, dass er da vielleicht mit Play Action irgendwas machen muss, oder einfach mit Pacheco direkt rein da. Also ich kann mir beides durchaus vorstellen und mit Sicherheit ist es ein Matchup, was für die Dolphins nicht, ja, oder es ist sehr unglücklich für euch gelaufen.
Gelaufen. na, das schauen wir mal. Die andere Frage, die ich noch habe, und da geht es so ein bisschen tatsächlich auch, die Bills haben das System umgestellt, die haben dann Heavy Boxes, nachdem sie gespielt, nachdem der Lauf in der ersten Halbzeit bei den Dolphins sehr gut funktioniert hat. Du hast schon gesagt, das Laufspiel könnte vielleicht tatsächlich auch so ein Faktor sein für die Dolphins. Glaubst du, wenn die Dolphins den Ball in der ersten Halbzeit gut laufen können und vielleicht sogar führen oder es ein enges Spiel ist, dass die Chiefs in der zweiten Halbzeit defensiv dann sagen, okay, wir spielen mehr Single High, einfach weil die Dolphins dann leichter auszurechnen sind. Ich meine, das sind die Dolphins, das kann ich dir jetzt aus Dolphins-Sicht sagen. Das werden die Defensive-Koordinatoren in der Liga vermutlich auch wissen, wenn wir das hier wissen. Glaubst du, dass es da eine Transition geben kann? Oder seid ihr dann eher ein Team, was quasi an der Struktur eurer Defense festhält, und hol uns da gerne dann auch ab, was so diese Grundstruktur eurer Defense ist?
Ich glaube, Steve Spagnuolo ist jemand, der zwar grundsätzlich in seine Art und Weise zu spielen glaubt, aber gerade die zweite Hälfte der Chiefs ist gerade defensiv eben wirklich noch ein Stück besser. Wir haben das diese Saison schon häufiger gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit einen relativ schwächeren Start haben, so ein bisschen gebraucht haben, in das Spiel reinzukommen. Da haben wir dann einen Opening Drive Touchdown kassiert, dann vielleicht direkt danach nochmal einen Field Goal oder sonst irgendwas. Und dann bist du da zur Halbzeit vielleicht, hast du 14 bis 17 Punkte aufgegeben. In der zweiten Hälfte kam dann gar nichts mehr. Also Spagnuolo ist jemand, der sehr häufig seine defensiven Adjustment macht. Und das sind dann häufig auch nur Kleinigkeiten. Gar nicht mal, dass man dann von zwei Safeties auf einem Safety stellt. Es sind dann wirklich teilweise wirklich simple Sachen, wie von denen, hey, wir spielen jetzt ein bisschen physischer an der Line of Scrimmage, wir blitzen einfach mehr. Es sind wirklich die ganz kleinen Sachen, die großen Veränderungen gibt's da meistens nicht. Sondern es sind wirklich wirklich die kleinsten Sachen, dass einfach der Pass-Rush dann besser zum Mann kommt, oder um auf dein Szenario aufzugreifen, wenn das Run-Game funktioniert, dass du dann wirklich einfach ein bisschen mehr Downhill spielst, als viele andere es vielleicht machen würden, und dann wirklich einfach dir selbst und das, was du tust, einfach nur vertraust. Das ist das, was Steve Spagnuolo wirklich an die Jungs immer weitergibt, und wegen einfach Vollgas geben, jedes Play, und das, was man selber kann, Vertrauen haben, das, was man im Film gesehen, Vertrauen haben, und dann kann man dieses Laufspiel hoffentlich auch stoppen. Aber mir ist bei der Dolphins-Season zum Beispiel aufgefallen, ihr habt ja ein bisschen nachgelassen zu den Enden der Saison. Ich fand immer, ihr habt besser gespielt, wenn ihr eine Führung hattet. Das heißt, vermutlich hat dann das Laufspiel auch sehr gut funktioniert, nehme ich jetzt mal an. Ich habe immer nicht das Gefühl gehabt, dass wenn ihr hinten seid, dass ihr dann auch sehr gut seid, um aus diesem Loch herauszukommen. Ich fand, da hattet von dem, was ich in Red Zone und auch sonst immer mitbekommen, ich finde, da hattet ihr so ein paar Probleme. Weil ihr hattet ja schon ein paar Siege in der Saison, wo es, ich sag mal, Kantersiege waren, wo du dann wirklich mal mit 20, 30 Punkten gewonnen hast oder auch mal die Broncos mit 70 Punkten geschlagen hast. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an viele Spiele, ich glaube nur eins, wo die Dolphins vielleicht mit zwei Scores hinten lagen und sie es dann irgendwie noch geschafft haben, das Spiel zu gewinnen. Also du darfst mich da gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber das wäre etwas, was mich aus Dolphins Sicht ein bisschen betrüben würde.
Na gut, ich meine, das war ja das Spiel gegen die Panthers, was so katastrophal losging, wo man relativ schnell oder das erste Viertel damit 4-0 zurücklag und das Spiel dann nochmal, souverän ist jetzt relativ, also man hat es souverän, aber nach so einem Spiel, dazu darf es natürlich nicht kommen. Das Chargers-Spiel war auch noch eng, das erste Saisonspiel mit 36-34, ich denke, das kann man noch erwähnen. Und dann gab es einfach viele klare Spiele. Also das war irgendwie nie so richtig eng. Auch die Niederlage gegen die Eagles, dann gab es dieses Spiel gegen die Chiefs eben in Frankfurt, was ja jetzt nicht von beiden Offensiven irgendwie geprägt war, würde ich mal sagen, und wo man am Ende trotzdem diesen Shot hatte. Dann das Spiel gegen die Raiders, was eng war, aber was man auch nicht hätte unbedingt, also vielleicht nicht so eng gestalten müssen. Und da hat man aber am Anfang auch zurückgelegen mit 10-7 mal. Und jetzt gegen die Bills hat man ja zum Beispiel vorne gelegen und danach, da ging aber trotzdem nichts in der zweiten Halbzeit. Ja, also ja, ich glaube, die Dolphins tun sich grundsätzlich leicht damit, wenn sie eine 2-Score-Führung haben, außer wenn es gegen die Titans geht, die nach vorne zu bringen oder auch weiter auszubauen, aber dass sie sich auch unheimlich schwer tun können. Aber ich habe da vom Gefühl her gar keine Tendenz. Thilo, hast du da eine Tendenz oder würdest du da irgendwas von unterschreiben?
Nee, tatsächlich auch nicht. Also die Tendenz, dass es wirklich was so mit den Scores zu tun hat oder dass wir, wenn wir hinten liegen, nicht mehr rankommen. Wir hatten das Bildspiel, da haben wir ganz lange geführt und haben es dann auch nicht geschafft. Das wäre jetzt das Gegenbeispiel dazu. Ich habe tatsächlich eher den Eindruck, über das, was wir im ersten Teil schon gesprochen haben, das ist, wenn Mike McDaniel vom Plan A abrückt, du hast ja gesagt, dass er das bewusst gemacht hat, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der Plan A funktioniert auch nicht ganz so richtig, wie Mike McDaniel das es will, dass es dann nicht so richtig klappt. Ne? Das hat natürlich vielleicht immer auch was mit dem Scoring gerade zu tun. Ich meine, wenn die Maschine rollt, warum sollte man was verändern? Dass gerade offensiv die Umstellung oft nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht denkt. Man muss aber auch sagen, und das hat uns auch das Hinspiel gerade gezeigt, leider passieren oft so Dinge, die vielleicht im Gameplan nicht drin sind. Also du hast Jalen Waddle angesprochen. Das wäre wahrscheinlich im Hinspiel auch anders gewesen, wenn der durchgespielt hätte. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir beide Receiver annähernd bei 100% haben. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, wie da die Chiefs defensiv reagieren. Gerade mit Hinblick, das Wetter können wir einfach nicht außen vor lassen. Wie da Mike McDaniel, aber auch Andy Reid offensiv das Ganze einfließen lassen oder eben nicht. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe tatsächlich, dass wir es offensiv endlich mal schaffen, unsere Stärken in den Vordergrund zu holen und nicht so sehr unsere Limitierungen nach außen kommen. Also wir haben halt einfach Limitierungen, wenn Tua zu viel Druck bekommt. Das ist leider so. Wenn das Spiel in Tuas Händen liegt, dann ist das dieses Jahr oft nicht gut für uns ausgegangen. Muss man leider so sagen. Wir haben da wenig Game-Winning-Drives. Wir haben wenig Szenen, wo man den Eindruck hatte, jetzt kreiert gerade Tua von alleine und es ist nicht Mike McDaniel. Und da müssen wir halt hinkommen. Also es kann nicht nur sein, dass Mike McDaniel das alles offensiv alleine umsetzt. Das ganze Zahnrad muss jetzt ineinander greifen und wir brauchen einen Plan B, der annähernd so gut ist wie der Plan A. Dann kann das was werden. Die große, große Inkonstante ist halt jetzt leider tatsächlich defensiv. Und da bin ich gespannt, ob der Impact unserer 3-9 sichtbar ist oder ob man leider sagen muss, an irgendeinem bestimmten Punkt kippt dann auch diese Defense über die besagte Klippe, weil einfach die Verletzungen zu groß sind. Es würde mich freuen, wenn man das nicht sieht, aber ich glaube, wir haben alle Grund zur Vorsicht.
Ja gut, ich glaube das sowieso, weil es ist ein Playoff-Game und ich meine kurz, damit wir haben viel über das Wetter gesprochen, warum reden wir viel über das Wetter? Es soll am Freitag tatsächlich schneien und die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist so bei 35%, aber es soll halt abends aufhören, wenn überhaupt nochmal am Nachmittag etwas, aber morgens soll es schneien, am Freitagmorgen. Und je nachdem, wie viel es schneit, wird es auch liegen bleiben. Am Samstag soll es nicht schneien, aber es soll abends minus 16 Grad stehen, aktuell hier auf dem Wetterreport, den ich hier vorliegen habe. Also minus, das ist halt absurd. Ich meine, ich habe vorhin Twitter noch gelesen, dass Sexile auf jeden Fall ohne Sleeves spielen wird. Krass auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht. Mika, du bist das gewohnt, also dass es mal kühler ist bei den Chiefs. Haben die Heater wahrscheinlich schon, haben die auch gewärmte Bänke vor Ort? Oder wie ist das? Und was glaubst du, wie wird sich diese Extrem-Minus gerade auf das Spiel auswirken? Werden wir mehr durch die Luft sehen oder dann einfach laufen, laufen, laufen?
Also, um die erste Frage zu beantworten, ich meine, richtig gewärmte Bänke haben wir nicht. Wir haben die normalen Heater, glaube ich, an der Seitenlinie, die viele Teams auch haben. Aber ich glaube, viel mehr wird es dann da nicht geben. Also dann wird es eben so sein, dass die ganz viele Layers eben haben und ihre dicken Jacken wieder auspacken und dann Augen zu und durch. Also es wird nicht schön. Und es wird auf jeden Fall einen Einfluss auf das Spiel haben. Ich denke, weil ich nehme an, dass der Schnee dann natürlich nicht mehr da sein wird, weil eine Rasenheizung haben wir ja und der Schnee wird da wird ja nichts mehr von liegen bleiben, nehme ich an. Gerade weil wir ja auch vorher das Tarp daneben auch drauf haben und das wird da, glaube ich, dann relativ wenig Impact haben, zumindest der Schnee. Aber die Temperaturen, so ein Football wird nicht angenehmer, je kälter es wird. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, bei minus 16 Grad da Football spielen zu müssen. Ich kann mir das nur vorstellen, wie es ist, bei minus 2 bis 3 Grad einen Fußball in den Oberschenkel zu bekommen, das tut schon derbe weh.
ja.
Ich kann mir vorstellen, im Football wird es vermutlich nicht besser, trotz der ganzen Pads und die Hits werden umso mehr wehtun. Trotzdem denke ich, weil es soll ja auch recht windig werden, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, ich meine irgendwie 10 bis 16 Miles per Hour, was jetzt auch nicht wenig ist. Deswegen denke ich, dass das Passspiel auf jeden Fall beeinflussen wird. Weil in der Kälte und bei den Winden dann zu passen, ist vermutlich nicht in beidseitigem Interesse. Wenn überhaupt, wird es dann viel auf Kurzpassspiel gehen, was die Chiefs ohnehin eben gemacht haben, weil wir meistens 2 tiefe Safeties vor der Nase haben. Aber es wird eben auch, und wenn man zu den Keys to Win auch irgendwo kommt, dann wird das bei das Laufspiel der Chiefs auf jeden Fall eins davon sein. Ich denke, wir werden sehr, sehr viel laufen. In dem Moment, wo es natürlich nicht funktioniert, dann kannst du den Plan natürlich auch in die Tonne schmeißen. Tino hat gerade eben von Plan B gesprochen, dann brauchen wir auch einen Plan B. Und unsere Plan Bs sahen meistens auch nicht unbedingt gut aus oder endeten meist in einem sehr frustrierten Patrick Mahomes am Ende der Saison.
Ja, da bin ich ehrlich, ich würde mir einen frustrierten Patrick Mahomes wünschen am Wochenende. Aber Thilo, auch für dich die Frage. Was glaubst du, wie sich das Wetter oder auch diese krassen Temperaturen auf das Spiel auswirken werden?
Ja, ich glaube, das ist das Offensichtliche, was wir schon alle angesprochen haben. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, gefühlt ist es dann durch den Wind, irgendwie sind wir sogar minus 26. Anfang der Woche hatte ich auch mal irgendwie gelesen auf Twitter, ich weiß nicht, ob das eine komplette Ente war, dass man überlegt, in irgendeinen Dom auszuweichen. Da habe ich jetzt heute nichts mehr von gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, aber ansonsten natürlich, wir erwarten wahrscheinlich das dreckige Run-Game, laufen, laufen, laufen und dann das Team, was den Run irgendwann nicht mehr verteidigen kann und hinten liegt, wird dann umstellen müssen, höchstwahrscheinlich. Das ist das, was wir so offensichtlich erwarten können. Am Ende kommt es wahrscheinlich völlig anders und wir erleben einen, keine Ahnung, 54-50, aber der erste Eindruck ist, bei solchen Temperaturen wird gelaufen werden, gerade wenn man guckt, bei den Chiefs liegt es noch mehr auf der Hand als bei uns, aber auch wenn wir Mostert und Achane haben, dann sind wir auch im Laufspiel absolut gefährlich und von daher genau kann man davon ausgehen, also bei solchen Temperaturen ist das die offensichtliche Antwort. Laufen, laufen, laufen.
Laufen, laufen, laufen. Okay, das schreibe ich mir mal auf. Mika, gibt's Fragen, die du hast, wo du sagst, okay, das würde ich gerne zu den Dolphins wissen oder das könnte für Chiefs Chiefs-Hörende vielleicht oder Chiefs-Fans, die das hören. Chiefs-Hörende, was ist denn mit mir los? Für Chiefs-Fans interessant sein zu wissen.
Ja, ich habe auf jeden Fall mir ein paar Fragen überlegt. Und zwar die erste ist, ihr habt ja jetzt ein paar Injuries in der Defense, das haben wir ja zu Genüge bereits angesprochen. Und es war ja nun meistens so, wenn man jetzt erstens Travis Kelce und zweitens das Run Game hier und da schon angesprochen. Und mich würde so ein bisschen interessieren, dass ihr gerade auch mit den Verletzungen, die ihr habt, wäre die erste Frage, wie würdet ihr Travis Kelce verteidigen? Wie würdet ihr das tendenziell machen? Macht ihr das wie die anderen Teams, dass er konstant in die Enge genommen wird und Double Coverage bekommt? Und lasst ihr Rashee Rice dann im 1 gegen 1? Und wie würde sich das denn auch auf das Laufspiel gerade auch mit den ganzen Verletzungen auswirken?
Also ich würde sagen, die Antwort auf Travis Kelce, die heißt Jalen Ramsey. Das hat im Spiel, es hat ja schon, ich glaube, immer wieder ganz gut funktioniert, wenn Ramsey auf Kelce gestoßen ist. Meistens ein, zwei Plays gab es da, die dann zugunsten von Travis Kelce ausgegangen sind. Aber insgesamt hat Jalen Ramsey den Kollegen ja schon eher gut im Griff gehabt, so würde ich das mal beschreiben, im Vergleich zum Rest der Liga. Das muss man natürlich aussehen. Du kannst vermutlich in Travis Kelce nicht zu 100% ausschalten. Er wird immer so ein, zwei, drei Catches vielleicht haben, aber gegen Jalen Ramsey sah es immer dann doch nicht so positiv aus für den Tight End. Und was das für die anderen bedeutet, ist, dass wir, ich glaube, nicht von der Zone Defense abwandern werden. Und da ist es dann die Frage, inwiefern die Dolphins mit Kader Kuhu im Slot und mit Eli Apple dort auf Outside eben dann zum Beispiel Rashee Rice mit der Unterstützung von einem DeShone Elliott, weil ich weiß jetzt nicht, ob Javon Holland spielen kann. Da gibt's Fragezeichen nach der Pressekonferenz heute von Javon Holland. Der meinte, deine Verletzung wäre wieder ein bisschen aufgegangen. Deswegen hat er auch das Spiel jetzt gegen die Bills nicht beenden können, sondern er hat sich sozusagen selber rausgenommen, weil er keine Hilfe für das Team war. Das kann ja natürlich eine Möglichkeit sein, aber das wird man in der Zone Defense als Team auffangen. Und das ist eben auch so ein Problem, weil in der Fangio Defense dann natürlich auch zum Beispiel mal ein Andrew van Ginkel oder so in Coverage gedroppt ist. Und wir haben es gesehen. Wir haben einen Melvin Ingram in Coverage droppen lassen gegen die Bills. Das ist nicht so gut ausgegangen. Ja, also, und da, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt einen Houston oder sonst wen, einen Malik Reed oder so in Coverage droppen lassen möchte. Dementsprechend kann die Option da durchaus valide sein, wenn, und ich glaube, Patrick Mahomes ist halt einfach dafür dann zu gut. Und wenn der Pass Rush eben nicht greift, der Dolphins, dann kann das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Ja.
Wobei wir da sagen müssen, dass Elliott auch noch mit Wadenverletzung auch noch unsicher ist, ne?
Ja, irgendwer wird Safety spielen.
Ja. So viel haben wir da leider nicht. Also wirklich der Injury Report defensiv, das ist so eine lange Liste, da kriegt man wirklich das Grauen.
Ja, es tut einem auch wirklich leid, das von der anderen Fanbase irgendwo zu sehen, weil es geht ja bestimmt auch durchaus Fans, die sich dann irgendwo auch ein bisschen darüber freuen. So, die gibt's auch leider. Aber ich war immer so der Meinung, hey, ich will irgendwo, wenn ich in den Playoffs bin, ich will gegen jedes Team auf voller Stärke spielen, sonst darf man sich anhören am Ende, ja, ihr habt ja nur gewonnen, weil Spieler X nicht gespielt hat oder weil das passiert ist oder sonst irgendwas. So, gebt mir Team A gegen Team B, beide bei 100% und dann lasst keine Fragen offen, lasst kein Officiating offen, macht da keine dummen Calls und lasst den besseren gewinnen. So ist jetzt halt ein bisschen unvorteilhaft für euch oder der klare Vorteil liegt ja vermutlich bei uns. Ich kenne jetzt die Spreads gerade nicht, wer als Favorit gehandelt wird. Aber ich glaube, wir sind's.
Ja, tatsächlich seid ihr es. Und das aktuell, ich glaube, mit 4,5 Punkten. Da komme ich gleich auch noch mal mit den genauen Zahlen. Aber klar, also das ist ja eine super, super doofe Situation, weil es ist dann halt, du denkst so, boah, fuck it, jetzt bist halt in den Playoffs und hast halt diesen Second Seed verspielt. Und ja, jetzt hast du halt 10.000 Verletzte so gefühlt. Wir hatten die ganze Saison diese Probleme, aber ja, man kann immer sagen, dass Verletzungen passieren und Verletzungen sind keine Ausrede, aber wenn du halt in der Woche vor den Playoffs dir drei Spieler unter Vertrag nimmst, die Free Agents sind, weil du diese Spieler brauchst, weil du sonst nicht genug Spieler auf dieser Position hast, das ist dann schon leider eine Ausnahmesituation, die zu diesem Zeitpunkt in der Saison extremst bitter ist. So würde ich das mal beschreiben. Ja, aber ich hoffe, das beantwortet die Frage zumindest so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt's noch Fragen?
Nee, also von meiner Seite aus hättest du erstmal alles beantworten. Ich wollte tatsächlich nur, das habe ich über die ganze Zeit jetzt auch noch vergessen, ich wollte auch noch sagen, die Chiefs haben ja auch ein riesen Turnover-Problem. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwo in Richtung Keys to Win jetzt nochmal gehen wolltest oder ob wir das alles jetzt zu Genüge gesprochen haben.
Nee, die hätte es jetzt quasi dann im Anschluss an die Fragen, gibt es die Keys to Win?
Ah gut, dann let's go.
Ja, dann hau einfach raus.
Okay, also mein Key to Win ist ja erstmal, das haben wir auch gerade eben schon gesagt, ein funktionierendes Run-Game. Darauf basiert das Ganze erstmal auf. Wenn die Chiefs ein gutes Run-Game haben, dann würde das die komplette Offense in einem gewissen Maße öffnen, dass du Travis Kelce ins Spiel bekommst, dass du Rashee Rice ins Spiel bekommst und alles andere würde dann eben auch folgen, sodass du auch deine Big Plays bekommst und genau darauf aufbauend eben dein Spiel aufziehen kannst. Die Chiefs haben allerdings über die Saison, selbst wenn sie diese Sachen geschafft haben, sich oft genug selbst ins Bein geschossen. Das haben wir zum Beispiel im Spiel gegen die Raiders gesehen, das dürfte vor 2 Wochen gewesen sein, oder drei glaube ich sogar. Du hast ein gutes Spiel gemacht, oder bisher ganz okay gespielt, gehst erst mit 7-0 hinten, dann machst einen Touchdown, machst 7-7 Ausgleich, sieht eigentlich ganz okay aus, du bewegst den Ball gut, und 7 Spielsekunden später schießt du dir 2-mal selbst in den Fuß, kassierst 2 defensive Touchdowns und ja, gibst das Spiel quasi komplett aus der Hand und erholst dich nicht. Und auch das haben wir über die komplette Saison gesehen. Wir haben es immer wieder gesehen, dass die Offense den Ball eigentlich ganz gut bewegt und dann wirft Patrick Mahomes ein Interception, weil irgendwer den Ball droppt. Oder irgendwer fumbelt in der Red Zone und ja, geben den Ball wieder ab. Oder wir können nur 4 Goals und keine Touchdowns wie gegen die Bengals. Oder Juwan Taylor hat einen Holding Call und wir können das wieder nicht verkraften. Also wir haben es immer wieder durch die komplette Saison geschafft, uns selber ins Bein zu schießen. Und wenn wir es irgendwo schaffen, euren Speed-Faktor in der Offense zu kontrollieren und euch zu eurem Plan B zu bewegen, dann darf das uns diesmal auf gar keinen Fall passieren. Dann denke ich, haben wir sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Das würde unsere Chancen auf jeden Fall verbessern, wenn du irgendwo ein fehlerfreies Spiel hast. Und gerade mit den Verletzungen bei den Dolphins, so traurig sie auch sein mag, das darf den Chiefs dann gerade in der Situation leider nicht passieren, dass du da den Dolphins mehr Chancen gibst, als das, was du ohnehin ihnen vielleicht geben musst mit der schwächelnden Offense. Das wäre quasi mit mein größter Punkt, dass du auf dich selbst schaust und dein eigenes Spiel aufziehen kannst und auf dem Laufspiel eben aufbauend das Spiel kontrollieren kannst.
Ja, nice. Danke dafür deine Einschätzung. Thilo, was müssen denn diese Dolphins machen, um bei ja den Temperaturen in ihrer See nicht einzufrieren?
Ich glaube, das bestimmte Thema sind tatsächlich, wer kann spielen und wie fit ist er. Das können wir heute noch nicht sagen. Welchen Impact werden die 3 Neuen in Anführungsstrichen haben? Wie viel müssen sie wirklich übernehmen? Davon hängt tatsächlich ganz viel ab. Wenn wir mal positiv rangehen und wir sagen, ein Elliott und ein Holland spielen, Ramsey kann wirklich Kelce aus dem Spiel nehmen, dann bin ich durchaus optimistisch, bestimmt, dass unsere nach wie vor gute Front gegen den Run mit Davis und Wilkins und aber auch vor allen Dingen Zach Sieler, dass wir den Run auch von einem Angry Runner Isaiah Pacheco, dass wir den durchaus limitieren können, dass wir es da schaffen, dass die Chiefs nicht deutlich über die 20 Punkte kommen. Und wenn wir das schaffen, also ähnlich an das Bildspiel anknüpfen, ne, das war ja wirklich durchaus gut, dass wir es dann offensiv mit einer fitteren Offensive schaffen, variabel zu bleiben. Und variabel so zu bleiben, dass wir Pass und Run einsetzen, denn dann waren wir immer wirklich stark. Also wir waren wirklich immer dann stark, wenn die Big Plays durch die Luft kamen und gleichzeitig Mostert und Achane, sei es im Laufspiel, aber auch im Screen Game eingesetzt wurden. Wir müssen unfassbar variabel spielen und wir dürfen eins auf jeden Fall darf uns nicht passieren, dass wir ganz früh in den Rückstand geraten, gerade unter Anblick dieser Temperaturen, denn dann irgendwann wird es wahrscheinlich eindimensional und wenn wir dann wirklich nur über den Lauf hinterherkommen würden, wird das nicht reichen. Dazu haben die Chiefs zu viel Klasse, einmal auf Quarterback, aber auch gerade auf der defensiven Seite, in der Mitte steht da vielleicht der zweitbeste Defensive Tackle der Liga oder wahrscheinlich der zweitbeste. Von daher variabel bleiben und versuchen, dass wir defensiv so lange mithalten können, wie es irgendwie geht. Und dann muss Tua die Offense mal schultern und mit McDaniel versuchen, gemeinsam, ich sag mal, auf 24, 25 Punkte zu kommen, dann könnte das schon reichen. Und Stand heute wird das eine schwere Aufgabe, aber es ist nicht unmöglich. Von daher bin ich gar nicht so traurig, dass es jetzt nicht die Bills nochmal geworden sind. Das hätte ich tatsächlich irgendwie schlimmer gefunden. Klar, Heimspiel wäre schöner gewesen, aber ich spiele jetzt lieber gegen die Chiefs als nochmal gegen die Bills und bin da auch positiv gestimmt, dass wir das schaffen können.
Ja, also ich würde da einfach nur noch hinzufügen, dass die Dolphins bei Plan A so lange bleiben, solange er funktioniert. Also das, was ich gegen die Bills auch gesagt habe. Einfach mal da bleiben. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und nur, weil du einen anderen Look bekommst, musst du nicht alles ändern. Und vor allem, wenn das nicht funktioniert, dann geh doch zu dem Alten zurück und versuch nicht mit dem Kopf durch die Wand zu laufen. Im übertragenen Sinne. Und ja, defensiv musst du einfach, lass Jalen Ramsey, Travis Kelce decken und der Rest muss als Team einfach funktionieren. Das muss einfach ein riesen Team-Effort sein. Wir haben gesehen, dass es gegen die Bills funktioniert hat. Patrick Mahomes ist leider nicht ganz so vogelwild wie Josh Allen. Ja, auch wenn er Josh Allen deutlich ein paar mehr Touchdowns gemacht hat die Saison. Aber der wirft halt auch vogelwilde Interceptions. Und Mika, du hast gesagt, das Turnover sind auch so bei euch so ein Thema. Da müssen die Dolphins wirklich versuchen. Und das ist überhaupt nichts, was du planen kannst oder wo du sagen kannst, oh, das Team macht viele Turnover. Das kann mal eine Saison stabil sein, aber das kann in der nächsten Saison komplett anders aussehen. Aber da müssen die Dolphins ran. Ja, und da muss jetzt der Team-Effort da sein, weil du stehst mit dieser Defense mit dem Rücken zur Wand. Also, ich habe schon scherzhafterweise ja auch auf Twitter so ein paar Jokes gebracht mit The Replaceables, ja, also wer diesen Film kennt wie heißt er denn? Sean Falco heißt der Spieler, aber wie heißt er? Keanu Reeves, so. Oh, Micho hätte mich jetzt schon wieder an die Wand genagelt dafür, dass ich das nicht auf Anhieb weiß. Aber vielleicht könnt ihr euch den Film einfach vorher nochmal reinziehen, damit ihr wisst, was ich meine. Also, The Replaceables, ja. Also, es ist krass. Aber davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und trotzdem sind die Dolphins in den Playoffs und trotzdem ist die Uhr ist auf Null gestellt. Also jetzt heißt es Gas geben. Kommen wir zu unserer Kategorie, die wir auch in den Playoffs natürlich fortführen. Die heißt Snack a Player. Und Thilo, du darfst gerne anfangen. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Aber überrasch mich, Thilo.
Ich nehme den du dann gleich nimmst, nicht. Ich nehme Chris Jones.
Oh, wow, okay. Ja, das ist dann doch überraschend. aber fair, ja. Okay, ja. Verständlicherweise.
Wir wollen ja nicht den gleichen nehmen, das ist ja langweilig.
Ja, ich meine, ich hätte dann versucht, im Kader noch hin und her zu springen, um am Ende doch dabei zu bleiben. Aber ja. Und ich glaube auch, Mika, ich vermute, da gibt's so eine Tendenz, welchen Spieler du von den Dolphins holen würdest.
Ja, man kann es ja schlecht verheimlichen, dass ich Tyreek Hill nehme. Allerdings muss ich dazu sagen, Tyreek Hill würde natürlich genau das sein, was die Chiefs brauchen, und sie hatten es ja. Ich würde den Trade genauso wieder machen. Also, nur weil ich jetzt sage, ich hätte ihn gerne zurück oder ich würde ihn gerne snacken, ich würde den Trade, den wir damals gemacht haben, wieder haben. Wir beide haben ja auch von dem Trade profitiert.
Richtig, ich glaube, das war tatsächlich einfach so ein typischer Win-Win-Trade. Ähnlich wie damals, als die Vikings Stephon Diggs getradet haben. Ich glaube, das war auch für beide Parteien eine Win-Win-Situation. Und ich meine, wer macht euch einen Vorwurf? Ihr habt in der ersten Saison ohne Tyreek Hill trotzdem den Super Bowl gewonnen. So, ne? Ich meine, viel erfolgreicher kann man nicht spielen, glaube ich, oder?
Magst du das nochmal sagen? Ich höre das immer so gerne.
du hast so ein Glück, dass Micho versucht immer so das Negative und ich bin einfach, oder der findet immer so Sachen, so, wenn wir den David von den Bills zu Gast haben, ist das immer so, ja, diese vier Spiele von euch hintereinander im Super Bowl und solche Sachen, oder wo wir die Falcons zu Gast haben, die wurden dann nochmal auf diesen Rückstand oder den Vorsprung, den sie verspielt haben, aufmerksam gemacht, aber ja, ich meine, das, was die Chiefs da machen, und ich meine, trotz dessen hat man ja immer noch eine Offense, die jetzt gar, die ist ja nicht zahnlos, diese Offense, ne? Und das ist halt, finde ich, immer noch sehr beeindruckend, und da kommen wir tatsächlich dann zu dem Spieler.
Ich habe witzigerweise vor 2 Tagen mit ein paar Kollegen genau über sowas geredet, von wegen Sachen, die bei den Chiefs in den letzten Jahren, weil ich bin jetzt Chiefs-Fan seit, wenn ich 10, 12 Jahren oder sowas, was da so schief gelaufen ist. Und wir hatten da zum Beispiel geredet über, ich glaube, 2013 Playoffs war das, wo Andrew Luck von 38 zu 10 lag er hinten, er ist zurückgekommen gegen uns. Dann Marcus Mariota, als er einen Touchdown-Pass von sich selber fängt, weil Darrell Revis den Ball zu ihm zurückreflektiert. Also bei uns ist ja schon auch sehr viel Scheiße passiert in den letzten Jahren.
Ja gut, das ist ja dann nochmal weiter zurück. Ich meine,
ich wusste, was ich erwartet hätte.
Ja, bei den, ich meine, wenn wir da mal zurückkommen, bevor wir jetzt auf die auf den Spread kommen und wie das bei den Buchmachern aussieht, um alle da mal abzuholen: Die Dolphins haben seit 1999 kein Auswärtsspiel mehr in den Playoffs gewonnen und seit 2002, ich meine, es ist 2002, kein Playoffspiel mehr gewonnen. Und das ist dann halt so, ich meine, letzte Saison war es dann halt auch, da war es halt sowieso zu erwarten. Da war es dann unerwartet eng, trotz dessen, dass wir mit unserem Backup-Quarterback gespielt haben bei den Bills und dass Josh Allen das Spiel ja fast noch weggeworfen hat. Und ja, jetzt gibt es wieder die Chance, das Spiel für sich zu gestalten und endlich diese, ich glaube, das ist der zweitlängste, es sind die Detroit Lions, die länger auf einen Playoff-Sieg warten. Und bei denen sieht es verdammt gut aus, dass sie einen Playoff-Sieg, glaube ich, erreichen können. Ja, es ist krass, wie wenig Erfolg die Dolphins dann doch nach den erfolgreichen 70ern, 80ern und 90er Jahren hatten. Ja, auch wenn da wenig Super, also am Ende ja 2 Super Bowls bei rumgekommen sind und von dem einen erzählen wir jedes Jahr. Aber ja, das dazu. Kommen wir zu den Spreads. Und die Spreads sind es, Mika, du hast es vorhin schon angedeutet, dass die Chiefs Favorit sind und das sind sie auch. Der Markt tendiert und auch PFF tendieren immer weiter zu den Chiefs. Die Entwicklung ist relativ eindeutig. Es war noch 3,5. Jetzt ist heute die Quote schon auf 4,5 Punkte Favorit, die Chiefs sind. Gefallen, das wäre nur, um das mal einzuordnen, die Buchmacher geben dem Heimteam immer so 3 Punkte Heimvorteil, deshalb selbst beim Neutral Field Game wären die Chiefs knapper Favorit, aber ja, das sieht man. Dann gibt es das Over-Under und das liegt bei 44 Punkten, auch hier denke ich, finde ich das interessant, offensichtlich tendiert man eher dazu, dass beide Teams sich trotz der dezimierten Defense der Dolphins irgendwie dort eher dann auch doch neutralisieren. Nur im Vergleich, Green Bay gegen Dallas hat über 50,5 und das Spiel Detroit gegen LA hat sogar 51,5. Wohingegen das Spiel der Bills gegen die Steelers 36, das Over-Under liegt bei 36 und die Bills sind mit 10 Punkten Favorit.
Oha.
Das sagt auch alles über das Spiel aus. Das fand ich jetzt noch krass. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil bei so einem geringen Over-Under so viele Punkte Favorit zu sein, das sagt vieles aus, weil dann machen die Steelers wahrscheinlich nicht mehr 10 Punkte. Aber wir reden hier nicht über das Spiel der Steelers und auch gar nicht über das Spiel der Bills. Wir reden über das Spiel der Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Und Thilo, du darfst anfangen. Was glaubst du, wie sieht am Ende der Spread aus und wird das Over-Under von 44 Punkten gerissen oder nicht?
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn das Over gerissen wird, dann gewinnen wir. Wenn es nicht gerissen wird, dann verlieren wir. Jetzt muss ich mich entscheiden. Natürlich gewinnen wir. Wir können ja nicht einen Dolphins-Podcast machen und sagen, wir gehen hier raus. Eine Mischung aus Hoffnung und guten Glauben geht der Over. Ich nehme das Over und wir gewinnen mit 3.
Nice. Ja, Mika, ich befürchte ja, dass du da so ein bisschen gegenhalten möchtest.
Ja, Tilo hat schon ganz gut gesagt, von wegen, wenn es das Over wird, dann wird es vermutlich ein Dolphins-Sieg, wenn es ein Under wird, dann wird es vermutlich ein Chiefs-Sieg. Und ich denke, dass gerade in den Temperaturen es vermutlich eher das Under sein wird. Ich denke nicht, dass wir ein großes offensives Feuerwerk sehen werden. Und wenn doch, dann haben wir da definitiv ein Problem. Wir tendenziell ja eben mehr als ihr. Deswegen nehme ich auf jeden Fall das Under. Und ich würde sagen, wir gewinnen mit ebenfalls, ich sag 3 Punkte auch, ja.
Ja, witzig, dass diese Einschätzung dann doch so gleich ist. Und ich weiß es nicht. Ich hätte vom Gefühl her, wir haben das Tyreek Hill Homecoming Game. Wir haben, also Jalen Waddle wird wieder mit dabei sein. Die Chiefs haben eine super, super starke Defense. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass Mike McDaniel vielleicht doch seine Lehren zieht. Und wir haben gesehen im ersten Saisonspiel, wie, wenn du das zweite Mal gegen ein Team spielst, was eigentlich Mike McDaniel noch mal machen kann. Das ist oft auch aufgegangen. Jetzt gegen die Bills war es nicht so. Also vielleicht straft mich Mike McDaniel jetzt auch Lügen. Ich glaube aber, dass da auf jeden Fall ordentlich Punkte fallen. Ich würde sogar sagen, da gibt's über 50 Punkte. Auf jeden Fall. Und jetzt lehne ich mich super weit dann immer aus dem Fenster und am Ende wird so ein 14-10 oder so. Aber never mind, ich gehe mit den Dolphins. Also auch wenn die Wahrscheinlichkeit geringer ist und auch wenn, aber ich hoffe wirklich, dass da so eine Stimmung in dieser Defense ist, so jetzt erst recht, weil jetzt let's go und dass Tua wirklich, wie Mike McDaniel gesagt hat, dass er wirklich was gelernt hat aus diesen letzten Spielen. Und ich gehe mit den Dolphins. Oh, ich gehe nicht mit 3, sondern ich gehe mit 6. Ja, vielleicht ist es dann so ein irgendwie ein komisches Play kurz vor Ende noch, wo dann irgendwas passiert. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mit den Dolphins mit 6, weil ich will nicht mit 3 gehen, weil Thilo das gesagt hat.
Ich habe auch überlegt, was anderes zu sagen, nur weil Thilo 3 gesagt hat.
Aber ich meine, es ist halt krass, ne? Wir sprechen, und das finde ich nochmal so beeindruckend, irgendwo auch, wir sprechen über eine Offense mit Patrick Mahomes, ja, der gegen eine Defense spielt, die extrem angeschlagen ist. Und vielleicht entwickelt sich diese Quote auch noch weiter. Ich gehe davon aus, dass die Chiefs irgendwie am Ende des Tages doch irgendwie mit 5 Punkten oder so oder 6 Punkten sogar Favorit sein werden. Das sehen wir dann. Aber insgesamt ist es halt ja eine spannende Erzählung. Und ja, ich meine, ein anderes Problem haben wir noch, Jungs. Das ist halt, wir haben fast, ich will gar nicht mehr sagen, das beschissen. Wir können ja froh sein, dass das Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist, um 2 Uhr. Ja, und nicht irgendwie in der Nacht von Sonntag auf Montag oder von Montag auf Dienstag, weil das gibt's ja auch. Das Spiel findet um 2 Uhr in der Nacht deutscher Zeit. Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet, wenn ihr das hört. Deutsche Zeit, 2 Uhr in der Nacht. Das Spiel gibt's auf, ich weiß gar nicht, wird's direkt auf RTL übertragen?
Das RTL hab ich jetzt überträgt alles, ja. Jetzt jedes nice. Spiel, ja.
Okay, RTL habt ihr zur Verfügung. Ihr habt DAZN, die es vermutlich auch übertragen werden. Und ihr habt natürlich auch den Game Pass via DAZN. Also die Möglichkeiten habt ihr. Ansonsten fällt mir keine. Ihr könnt natürlich auch Peacock. Das Spiel wird nämlich über Peacock übertragen. Aber warum solltet ihr das tun, wenn ihr das im deutschen Free-TV gucken könnt? Weil, oder halt irgendwie bei DAZN oder so. Und dann, ja, ist es auf jeden Fall leicht zu schauen und es ist die Nacht von Samstag auf Sonntag, das heißt, ihr müsst keinen frei nehmen und ich hab's quasi im Ende des ersten Teils schon gesagt, also ich bin richtig hyped, auch wenn die letzten Wochen nicht so gut liefen für die Dolphins, ich bin einfach hyped, es sind Playoffs, das ist wieder was Besonderes. Und die, Mika, du hast es so gut gesagt, es gibt einfach so viele Storylines. Ne? Also da kann man ja aus verschiedensten Richtungen rangehen, ne? Ob es jetzt einer der Chiefs-Akteure ist, der jetzt dann noch mal mehr über sich hinauswächst, oder ist es wieder Travis Kelce, der jetzt mit Taylor Swift zusammen die Playoffs rockt, man weiß es nicht, oder ist es eben das Tyreek Homecoming-Game? Es ist ein schönes Game für die NFL, auch mit diesen ganzen Storylines, und ich freue mich einfach riesig, bin richtig hyped auf die Playoffs. Und ja, gibt es noch etwas, was einer von euch loswerden möchte?
Ich finde, da hast du einen schönen Schluss gefunden.
Da gehe ich mit.
Danke, danke. Und dann richte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Mika, dass du dir die Zeit hier genommen hast, um heute hier als Gast Vorrede zu halten oder einfach nur unsere Fragen zu den Chiefs zu beantworten und einfach auch deine Einblicke zu geben aus einem anderen Blickwinkel. Das ist immer super, super bereichernd und super wertvoll. Und dafür einfach nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle.
Gerne, gerne. Hat ja auch super viel Spaß gemacht. Ich meine, wir reden hier jetzt schon ein bisschen über eine Stunde. Und es wird und wird nicht langweilig, und du hast das Gefühl, du hast trotzdem noch nicht alles beleuchtet, was du an den ganzen Storylines hättest beleuchten können. Also ich freue mich auch schon tierisch auf Samstag.
Ja, nice. Und damit wünsche ich euch da draußen auch alles, alles Gute. Ihr könnt uns natürlich auch, haut es gerne in unsere Kommentare, egal wo. Und ihr findet den Twitter-Account von Mika und den Podcast, den er angesprochen hat, die Links dazu findet ihr in den Shownotes, klickt da drauf, lasst ein Follow da, ja, und wie gesagt, freut euch einfach, wenn euer Team gewinnt, egal von welcher Seite ihr seid, und freut euch einfach auf die Playoffs, freut euch auf die Spiele, jetzt beginnt die richtig, richtig heiße Phase der Saison, und ja, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.